herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerd und Kultur. Und genau wie versprochen wird es wieder wöchentliche Bonusfolgen geben zu House of the Dragon. Und ähnlich wie vor 2 Jahren hole ich mir dafür eben nicht nur Yves Meinung rein, sondern auch ganz verschiedene Perspektiven. Und ich freue mich, dass ich Lauras Perspektive heute für ausgerechnet diese Folge reinholen konnte. Hallo Laura.
Hi Marco. Hallo an alle da draußen.
Wir haben ja vor 2 Jahren ja auch schon darüber geredet und ich glaube, ich habe das im Vorgespräch schon gesagt, es gibt da einen gewissen Streit in dieser Folge, der für mich auch als Mann ein bisschen schwer zu dedizieren ist, also auseinander zu friemeln ist. Mhm. Und da habe ich mir schon gedacht, wie gern würde ich mit Laura drüber quatschen. Und dann war ich bei Die Quadrataugen, meinem anderen Podcast, in dem du ja auch bist, war ich da, ausgerechnet, als du nicht da warst. Mhm. So, dann konnte ich gar nicht mit dir darüber reden. Und ich bin jetzt froh, dass wir das jetzt hier nachholen konnten.
Ja, finde ich auch mega. Weil ich hatte kurz gedacht, jetzt Folge 2, dann kann ich über Folge 2 mit niemandem sprechen. Aber dann hast du das ja jetzt noch ausgebügelt.
Deswegen hast du so schnell zugesagt. Aber das ist tatsächlich für mich schwer. Also während wir hier reden, ne, ich sitze gerade noch am Schnitt zu meinem Video dazu. Und ich habe gemerkt, dieser Streit, den kann man auch schön gegenschneiden mit Marriage Story, mit Adam Driver und Scarlett Johansson von Noah Baumbach. Ich finde, das passt ganz gut zusammen, aber da steckt so viel drin. Also ich könnte ein ganzes Video nur über den Streit machen und würde dem trotzdem nicht gerecht werden. Deswegen habe ich so Cherry-Picking-mäßig mir so ein paar Talking Points rausgesucht und habe mir noch gedacht, nee, den Rest kannst du ja zum Glück mit Laura besprechen. Da muss ich jetzt nicht noch mehr Hirnschmalz reinsetzen als sowieso schon. Was mich auch wirklich zum Grübeln gebracht hat, war eine Aussage einer der Produzentinnen zu diesem Streit. Das werde ich später droppen, nur als kleiner Teaser. Aber das hat mir noch mal zusätzlich zu denken gegeben, auch für das Video. Wie ist denn deine Meinung bisher zur zweiten Staffel? Weil ich konnte noch gar nicht mit dir über die zweite Staffel reden.
Kurze Frage zwischendrin. Hast du jetzt die ersten 2 Folgen erst gesehen oder hast du schon mehr Folgen gesehen?
Ich habe schon mehr gesehen, aber ich versuche wirklich nur an die ersten 2 Folgen zu denken.
Ich habe nämlich auch schon mehr gesehen und habe aber jetzt extra noch mal gestern die ersten 2 mir angeschaut, damit ich wirklich ganz genau weiß, was bisher nur passiert ist. Ich finde das ganz interessant, weil ich habe tatsächlich vor allen Dingen mit der zweiten Folge ich habe sie jetzt halt 3-mal geschaut, die meisten Probleme. Mhm. Also und Probleme im Sinne von, ich finde es teilweise leider ein bisschen zu viel Exposition. So. Also es ist irgendwie, also da müssen schon wieder viele neue Charaktere eingeführt werden, das verstehe ich auch alles. Aber dann werden dann auch nochmal dramaturgische Entscheidungen getroffen, wie dass ein gewisser Schmied und seine Familie jetzt auf einmal auch nochmal wieder drin sind. Und das ist irgendwie für mich noch nicht so richtig greifbar, warum ich das jetzt alles sehe. Und es fühlt sich für mich ein bisschen mehr danach an, als würden sie gerade versuchen, die Lücken, die das Buch ja dann eben irgendwie auch lässt, zu stopfen. Geht's dir da auch so? Oder?
Es geht mir ähnlich. Ich glaube, ein Grundgefühl, das die zweite Staffel hat, ist das Pacing. Die haben so richtig auf die Bremse getreten. Mhm. Also du dachtest nach dem Finale der ersten Staffel, dass jetzt, okay, jetzt geht's los. Jetzt ist der Tanz der Drachen. Und dann ist erstmal, jetzt nehmen wir was, den Fuß vom Gaspedal und jetzt machen wir das Ganze ein bisschen Game of Thrones-iger. Also es fühlt sich ein bisschen mehr an wieder wie die ersten 2 Staffeln Game of Thrones. Was lustig ist, weil jetzt die erste Folge und der neue Showrunner, also die erste Folge ist vom neuen Regisseur Alan Taylor und der jetzt auch der neue Showrunner neben Ryan Condal ist, dem Hauptautor und dem Headwriter. Mhm. Und Alan Taylor hat in den ersten 2 Staffeln Game of Thrones die meisten Folgen gemacht. Also ich habe bis heute die 2. oder 3. Folgen Game of Thrones gemacht, obwohl er nur die ersten 2 Staffeln und in der 7. eine gemacht hat, als er nach seinen Kinoausflügen zurückgekommen ist. Und gegangen ist ja dafür Miguel Sapochnik. Und Miguel Sapochnik ist halt der Spektakelspezialist gewesen. Mhm. Und Alan Taylor ist der HBO, Soprano, Sex and the City, Mad Men, Game of Thrones Guy, der halt so Dialoge und Slow Pacing und ganz viele verschiedene Handlungsstränge, die trotzdem so ein Gesamterlebnis zu der Folge bieten, aufbietet. Mhm. Und ich finde, das spürt man. Im Guten wie im Schlechten. Im Guten, weil ich habe ein bisschen das Pacing der ersten Game of Thrones Staffeln vermisst, der ersten vier Staffeln. Das wich halt dem Spektakel ab der fünften, sechsten Staffel. Andererseits, ich meine, ich bin auch ein bisschen weiter, so wie du. Ich habe eine unfertige Folge, deswegen ist es unfair, darüber schon zu urteilen, gesehen, die mehr Spektakel hat. Und da habe ich mir noch gedacht, interessant, ich weiß halt nicht, wie das fertige Produkt aussieht. Ich glaube aber, Sapochnik hätte es anders inszeniert. Und das ist halt sein großer Trade. Und soweit mag ich noch nicht urteilen. Bis jetzt mag ich ein bisschen dieses Game of Thrones Pacing. Aber wenn man nicht weiß, wohin das mit diesen kleinen Nebenfiguren teilweise führt, frage ich mich schon bei den Szenen, warum ist die jetzt gerade drin?
Ja.
Eine der großen Stärken von Game of Thrones war für mich immer, dass jede Szene unter David Benioff und D.B. Weiss sich wie eine Kurzgeschichte anfühlt. Die hat eine Exposition, die hat einen Höhepunkt, die hat einen Twist oft und eine Katharsis. Und dann geht die Szene auch schon mal 10 Minuten. Aber jede Szene ist wie ein Kurzfilm. Und
also eigentlich schreibt man Szenen auch so.
Hä? Ja, genau. Also, eigentlich schon. Aber bei Game of Thrones ist es ja wirklich so in your face, mehr als bei anderen Serien, weil sie wirklich so entschleunigte Szenen haben, die parallel am anderen Ende der Welt sind und nichts mit der Szene davor inhaltlich zu tun haben, aber metaphorisch sehr oft.
Ja.
Und hier hast du sehr oft jetzt Szenen in diesen ersten zwei Folgen gehabt, aber auch schon in House of the Dragon ein bisschen, wo die Szenen so losgelöst und so mittendrin wirken, wie als würde man bei einer Soap-Opera hin und her springen.
Falls du das jetzt im Hintergrund hörst, bei uns ist gerade ein Gewitter. Das kann aber ganz schön sein.
Also es soll hier in München auch demnächst noch gewittern, beziehungsweise jetzt schon wieder nicht mehr. Ich bin mir unschlüssig, was hier noch passieren wird. Das Wetter ist gerade wankelmütig.
Aber ich weiß, was du meinst. Ich finde aber, das Interessante daran ist eben genau dieses, dass jetzt im Moment gerade vor allen Dingen in der zweiten Folge von House of the Dragon, der zweiten Season, Szenen drin sind, die wirklich eigentlich nur eine Sache aufgreifen. Die haben nur einen Zweck.
Mhm.
Die haben keinen Subtext.
Mhm.
Die sind sehr geradlinig. Okay, ich gebe dir jetzt diese Information. Mhm. Ich finde, diese Schmiedszene ist für mich das Paradebeispiel dafür.
Mhm.
Weil das ist halt wirklich einfach nur nochmal erzählt. Unser König hat uns was versprochen. Mhm. Wir wissen nicht, ob das wirklich jetzt eingehalten werden kann. Wir wissen, als Zuschauer wissen wir natürlich, ne, der hat jetzt ganz andere Probleme gerade. Der denkt da überhaupt nicht mehr dran. Und für das Smallfolk ist es halt in dem Moment halt schon ein Problem, weil sie halt eben kein Supply mehr bekommen. Ne? Also sie bekommen irgendwie nichts mehr irgendwie auf den Tisch. Und das ist der einzige Grund für diese Szene.
Mhm.
Ich weiß, ich springe gerade total
vor. Nee, ich finde, du hast genau recht. Also wir werden über die Szene nochmal, da gibt es ja nicht viel zu reden, ne? Außer, also man könnte natürlich spoilern, warum es eventuell wichtig sein könnte.
Ja.
Es ist so ein bisschen, jetzt gerade so in den ersten zwei Folgen oder ersten vier von mir sogar, fühlt sich schon viel so an, als würden sie jetzt, wenn du das Schachspiel eröffnest, erstmal ein paar Bauern in Stellung bringen.
Ja.
Aber mehr passiert da noch nicht. Und in dem Fall, um die Allegorie, um diese Metapher beizubehalten, da ist noch kein großer Plan dahinter, wie bei einem großen Schachgroßmeister, sondern es sind wirklich nur so ein paar Bauern, weil die werden später mal wichtig. So, und wie, das denken wir uns dann noch aus. So fühlt es sich an, auch wenn es vielleicht nicht so gemeint war. Jetzt, wo du das gerade die Szene noch mal so rezitiert hast, musste ich an Rome denken, an die andere HBO-Serie, die ja auch sehr viel. Die hat halt einen Rum gespielt, natürlich, aber gerade zweite Staffel sind ja viele der Sets abgebrannt und so. Und dann mussten sie die zweite Staffel so ein bisschen schmalspurmäßig lösen. Und da gab es viele 0815 Dialoge, einfach nur zu Hause in den eigenen vier Wänden, wo die Leute einfachste Informationen miteinander ausgetauscht haben. Und da war dann viel weniger Subtext und Spektakel als in der ersten Staffel. Und daran erinnert es mich gerade. Und ich müsste jetzt nachschauen, aber es würde mich nicht wundern, wenn Alan Taylor auch ein paar von den Folgen gemacht hat.
Naja, ich meine, ich habe überhaupt nichts gegen Kammerspiel. Mhm. Ich finde, Kammerspiel kann total toll sein und total intensiv. Aber dafür braucht es halt dann eben den Subtext. Es wird ja erst spannend, wenn eben nicht alles ausgesprochen wird, was eben da noch verhandelt wird in der Szene. Und die Szenen gibt's natürlich auch. Und das sind dann auch genau die Szenen, wo ich es dann auch mag. Also das ist jetzt überhaupt nicht, es ist jetzt, ich sag jetzt nicht, dass ich es schlimm finde. So, ne? Also es ist, nur um das nochmal klarzustellen, für mich ist House of the Dragon immer noch ein absolutes Highlight. Und ich liebe es und ich gucke es jeden Montag irgendwie mit Freude. Und ich meine, habe ich ja schon gesagt, dass ich die Folgen jetzt schon mehrfach gesehen habe. Das hat einen Grund, warum. Ja. Und deshalb ist es Meckern auf hohem Niveau, aber ich meine, dafür sind wir ja da, ne? Damit wir das auseinandernehmen.
Ja, dann lass uns auch noch direkt einsteigen und jetzt gehen wir so ein bisschen, also wieder themenblockmäßig durch. Mhm. Aber ein großes Thema ist für mich halt das Aftermath von Blood and Cheese.
Ja.
Also so wie man die Folge davor hätte auch nennen können, aber Sun for Sun ist natürlich auch sehr treffend. Mhm. Ich musste bei Blood and Cheese, also ich weiß nicht, welche Assoziation du sofort hattest, aber dieses Aftermath erinnert ja sehr, also dieses Nachspiel erinnert sehr an die Morgenstunden nach Viserys Tod. Das war, glaube ich, 8. Folge oder so, die Green Council hieß in der ersten Staffel.
Ja.
8. oder 9. 9. wahrscheinlich.
9. glaube ich,
ja. Und, aber so ein schöner Kontrast dazu, weil beides ist in den Morgenstunden der Red Keep und bei Viserys war alles ruhig. Und der kleine Junge läuft über die Treppe, durch die leeren Hallen, um den König zu wecken. Und dann stellt er halt fest, dass der König tot ist und er muss erstmal diese Nachricht überbringen. Und dann entspinnt sich langsam alles und der große Plot der Greens. Und hier ist es so Panik, wie auf der Titanic eigentlich. Das sage ich nicht, weil es sich so schön reimt, sondern es wirkt wirklich so. Leute schubsen sich gegenseitig, keiner weiß, was jetzt los ist. Die Mörder werden gesucht, alle sind in Aufruhr. Also man hätte es nicht gegenteiliger inszenieren können, obwohl es doch so ähnlich ist.
Ja. Ja, ich glaube, es wird jetzt halt einfach damit natürlich auch schon gesetzt, dass dieser ganze Haushalt, der bricht halt so langsam auseinander und darum geht ja die Folge dann auch. Also es wird ganz schön irgendwie so in der ersten Szene schon irgendwie foreshadowed, das, was jetzt eben noch kommt, ne? Also worum es irgendwie in diesem Teil der Geschichte geht. Also fand ich schön. Ich finde, das hat die Szene sehr gut irgendwie, also die Stimmung sehr gut gesetzt.
Mhm. Und auch sehr House of the Dragon typisch. Es war wieder ein bisschen eine Montage auch. Du hast halt parallel geschnitten dazu Aegon den Zweiten, der das Lego-Set seines Vaters zerstört. Und ich muss dieses Gleichnis bringen, weil Paddy Considine, Constantine? Ich komme nicht mehr drauf. Aber der Viserys gespielt hat,
ja,
hat selber auf Instagram ein Bild gepostet, so ein Meme halt, das rumging, wie Viserys im Himmel mit Heiligenschein so nach unten schaut und sieht, wie sein Sohn die Legos kaputt macht. Und hat da so drunter geschrieben, it took me several years to build that, fucking years, oder irgendwie sowas hat er geschrieben und sich halt bei dem Schauspieler beschwert, der es kaputt schlägt. Hast du das Behind the Scenes dazu gesehen?
Mhm, ja.
Denen ja auch zu schade, das echte Set kaputt zu machen. Und ja, die haben es nochmal gebaut, aus dem 3D-Drucker, ein bisschen simpler. Sieht man vielleicht auch, wenn man wirklich so Freeze-Frame-mäßig anhält. Es ist ein bisschen simpler, nur um es kaputt zu machen, weil das echte wollten sie behalten, das echte
Old Marina Set. Kann ich nachvollziehen. Ich fand's voll schade, weil es ja auch ein Bruch ist. Ne? Es ist ein Bruch mit der Tradition vom Vater und es ist ein Bruch irgendwie auch mit, überhaupt mit seinem Vater. Und ich find's aber auch gleichzeitig voll gut und schön, weil es natürlich auch zeigt, dass Aegon halt eben was fühlt so, ne? Mhm. Und dass er eine Beziehung irgendwie auch zu seinem Sohn hatte und dass es halt, dass es zählt, dass es wirklich was zählt. Und ich meine, wir haben gerade bei Game of Thrones, wenn man da zurückguckt, wenn man da ähnliche junge Könige sich anschaut, dann hätte man wahrscheinlich eine andere Reaktion bekommen. Und das fand ich gut irgendwie. Das hat Spaß gemacht, weil das halt irgendwie mir auf jeden Fall nochmal so ein mehr so einen Einblick in seine Seele irgendwie auch gibt. Und ich glaube, das ist ja auch das Anliegen von House of the Dragon. Also da haben wir bei uns irgendwie im Podcast über die erste Folge auch schon drüber gesprochen, dass es halt eigentlich am Ende wirklich darum geht, dass wir beide Häuser verstehen müssen, ne? Weil sonst funktioniert diese Serie natürlich nicht. Und wenn wir dann nicht irgendwie Identifikationspotenzial haben mit jedem von denen irgendwann mal, bricht dieses ganze dramaturgische Konzept auseinander, weil dann sind wir halt relativ klar auf einer Seite. Und ich glaube, diese Wechselwirkung, ne, dass man auch immer mal wieder, obwohl man vielleicht am Anfang gesagt hat, ich bin ganz eindeutig Team Black, dass man dann auf einmal, wie zum Beispiel jetzt aus dieser Folge rausgeht und sagt, für mich war ja das Highlight Otto.
Stimmt, das ist sehr gut, dass du das sagst. Meisten Leute sagen immer noch Team Black. Und ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt so mit Otto ein bisschen mehr mitfühlen kann, auch wenn er immer noch so ein Heuchler ist. Da kommen wir auch noch dazu.
Ja.
Aber Alicent, die zumindest in Gegenwart von Cole immer ehrlicher wird. Gerade noch hat über dieses Wetter geredet und jetzt empfindet sie echte Leidenschaft und ist auch in ihrem Glauben erschüttert, glaubt, weil sie gesündigt hat und so weiter. Aegon, du hast es auch schon gesagt, junge Könige werden in The Game of Thrones ja anders dargestellt. Nennen wir das Kind beim Namen, es ist Joffrey. Und Joffrey, beide sagen ja, I am the king. Das sagt er in dieser Folge, glaube ich, dreimal oder so. Mhm. Zweimal in seinem Wutausbruch, während die Legos zerschlägt. Mhm. Und trotzdem hast du nicht die Joffrey. Also trotzdem würde man sie nicht gleichsetzen. Also man hat natürlich, man vergleicht sie, aber man setzt sie nicht gleich. Weil Aegon in tiefer, echter Trauer ist und sieht über diese Wut und über auch das Soziopathische, was er noch alles macht in dieser Folge, kompensiert. Er hat eine andere Art, darüber zu trauern als Helena. Es gibt auch diesen ganz kleinen Moment, wo die zwei sich auf der Treppe begegnen und nur anschauen. Sie nehmen sich nicht in den Arm und nichts, aber du merkst, die sind gerade auf einer Augenhöhe, trauern sie auf jeweils ihre eigene Weise.
Das ist so ein starker Moment. Das war einer meiner Lieblingsmomente aus der Folge.
Und das ist ein schöner nonverbaler Moment, der so für sich isoliert einfach nur so noch mit reingeworfen ist, damit man die zwei besser versteht. Und ich finde, da sind sie gar nicht so schlecht drin, mehr Sympathien für die Greens aufzubauen. Weil gerade so in den letzten zwei Folgen war das so gefühlt die Trump-Dynastie, die gerade Amerika übernimmt. Also die haben ja auch wirklich so, wie soll ich sagen, sehr viel mit Außenwirkung gespielt, gerade Alicent. Die kein Problem damit hatte, dass Aegon einen Bastard nach dem anderen zeugt. Es soll nur nach außen hin nicht so aussehen. So, das war wichtig, die Erscheinung. Und selbst Alicent ist jetzt mehrdimensionaler geworden seitdem. Es war leicht, nur Team Black zu sein. Und nach der Folge hat man zumindest für einzelne Greens viel mehr Sympathien als vorher.
Naja, ich glaube, dass, also ich meine, auf der anderen Seite hast du ja auch bei Team Black jetzt mittlerweile Entscheidungen, wo du sagst, okay, da kann ich jetzt auch nicht dahinter stehen. Und ich glaube, das war am Anfang vielleicht auch noch einfacher, sich moralisch irgendwie auf die Seite von Rhaenyra zu stellen, weil man halt sagt, okay, sie hat halt einfach, sie wurde uns auch von der Serie gerade in der ersten Staffel irgendwie mit sehr viel, auch sehr viel Nachdruck irgendwie noch so präsentiert. Ne? Also ich erinnere mich da halt immer wieder an diese Szene mit dem Hirsch, wo die Serie ja ganz eindeutig eine Position bezieht. Ne? Also sie ist diejenige als junge Thronfolgerin, die diesen Hirsch dann halt einfach sieht und hat diesen magischen Moment irgendwie mit ihm. Interessanterweise ist Cole dabei. Das heißt, er sollte sich ja eigentlich auch genau an diesen Moment entscheiden, erinnern. Mhm. Und das hat die Serie natürlich bewusst immer wieder gesetzt, irgendwie damit sie überhaupt erst einen Claim hat, weil sonst könnte man natürlich total einfach sagen, ja gut, ich meine, es gibt halt einfach irgendwie in diesem Erbrecht irgendwie in Westeros bisher noch nicht den Präzedenzfall, dass eben eine Frau Thronfolgerin werden kann, also hat sie halt einfach keinen Anspruchpunkt. Mhm. Und dadurch, dass aber auf einmal ihr so ein das Mystische irgendwie noch gegeben wird und wir verbinden ja König sein und wir verbinden überhaupt irgendwie Monarchie ganz oft mit so mystischen Sachen. Ich meine, Monarchie selbst sieht sich ja auch so, ne? Ich meine, sie sagen ja auch immer, ne, das ist von Gott gegeben. Dadurch gibt es da halt eben noch diese weitere Ebene, wo man halt eigentlich irgendwie fast schon sagen könnte, ja, aber das Universum, das ist auf Rhaenyras Seite. Und das mussten sie in der ersten Staffel setzen, damit der Claim gefestigt wird. Und ich glaube, jetzt kann man damit spielen. Ne? Jetzt kann man halt Sachen abreißen und noch mal genauer irgendwie drunter forschen und gucken, was da noch so alles irgendwie an Sachen drunter liegen.
Und Cole glaubt ja nicht an Götter. Zumindest ist es nicht mein Eindruck bisher gewesen. Woran er glaubt, ist Ehre. Was witzig ist, weil er diese Ehre ja die ganze Zeit bricht. Also wenn ja mal einer von der Kingsguard sich nicht an das Zölibat hält, das sie sich selbst auferlegt haben, dann ist er es. Also er bricht diese Ehre die ganze Zeit und dadurch, dass das, was mit Blatt und Schieß passiert ist, ihn dann auch persönlich erreicht. Allein dieser Moment, auch ein schöner nonverbaler Moment, ja einfach nur in dem Raum steht und zusieht, wie eines der zwei Betten abgebaut wird.
Ja.
Wo du dann wirklich ansiehst, was das gerade mit ihm macht. Ja. Ja, und das ist die Schuld, die er fühlt. Und Alicent fühlt die Schuld, weil sie glaubt, dass sie von den Göttern bestraft wird. Und jetzt sind sie zumindest einig in der Schuld. Und jetzt reden sie nicht mehr übers Wetter. Jetzt ohrfeigen sie sich und haben echte Leidenschaft miteinander. Das ist so ein Next Step in ihrer Beziehung. Die gemeinsame Tat, habe ich das Gefühl.
Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, bei ihm ist es nicht so, dass er eine Schuld fühlt, weil er ganz klar für sich das halt einfach so krass irgendwie in seinem Denken segmentiert hat, dass ihn trifft keine Schuld, dass er gegen seine Ehre verstößt. Das ist Rhaenyra Schuld. Sie hat ihn verführt. Punkt. Und dann alles, was danach kommt, egal was er jetzt macht, es geht immer wieder auf diesen einen Moment zurück, weil er hatte eine absolut weiße Weste, bis dieses junge Mädchen dahergekommen ist und ihn verführt hat. Und er, also so aus seiner Perspektive, ne? Also ich widerspreche dem als Laura vehement, aber aus seiner Perspektive ist es halt genau das. Also, und das ist auch der Grund, warum er auch immer wieder bei jeder Gelegenheit wieder draufschlägt und sagt, ja, bei Rhaenyra, das ist die Bitch.
Ich würde sagen, er externalisiert es so, indem er es immer wieder sagt und indem er auch die Schuld abschiebt von sich. Also ich sehe halt den Moment, wo er drüber nachdenkt, dass es seine Schuld ist. Und was ist sein Rückschluss daraus? In der Szene darauf, glaube ich, zeigt er wirklich so eine Art Reue, weil er Alicent ablehnt und wirklich nur vor der Tür stehen will, um seinen Dienst zu verrichten. Und dann merkt er, wenn ich jetzt zu Sir Arryk gehe und ihm befehle, dass er diesen Mord ausführt, dann kann ich mich ja damit wieder reinwaschen. Also er führt alles auf Rhaenyra zurück, da hast du recht. Das ist immer sein Grund für alles und damit wird er sich selbst gegenüber immer alles rechtfertigen. Da bin ich komplett bei dir. Aber er hat halt diese Momente, wo er alles kurz hinterfragt und dann kommt er aber wieder zu dem Schluss, nee, es ist leichter, es nach außen zu schieben.
Ja, ja, klar, weil das wäre zu schwer, ne? Das tut zu sehr weh, wenn man irgendwie sich selbst irgendwie eingestehen muss, dass man vielleicht auch Teil der Situation war.
Du musst ja aus seiner Perspektive die Rechtfertigung beibehalten, weil die Alternative ist, dass er ein Monster ist und dass er ganz viele schlimme Dinge getan hat. Ja. Wenn er aber immer ihr die Schuld geben kann, dann kann er weiter existieren. Ja. So lange wird das wahrscheinlich passieren. Ich bin gespannt, ob ein echter Moment der Einsicht kommt. Aber er hat halt diese Momente des Hinterfragens und dann sucht er eine Lösung, die halt moralisch noch schlimmer ist als das davor, weil er macht einen Double Down.
Ja.
Er hat seine Pflicht vernachlässigt, okay, dann wegen ihm ist das Kind tot, dann muss halt noch jemand sterben, in dem Fall Rhaenyra. Das ist natürlich die Lösung für all seine Probleme.
Naja, und er schickt natürlich noch jemand anderen in den Tod.
Das kommt noch dazu. Ja. Es ist sich wirklich nicht um Sir Arryk kümmert, sondern noch den Vorwand sucht. Das macht ihn natürlich noch unsympathischer. So unsympathisch, dass halt sehr viele Leute nicht mehr ihn, also den Schauspieler Fabian Frankel, trennen können von Kristen Cole. Ich hast es bestimmt auch mitgekriegt. Er hat auf Instagram die Kommentare ausgeschaltet, weil zu viele Leute ihn beleidigen. Ich habe ja auch nur ein paar Screenshots gesehen. Aber ich frage mich auch manchmal, was ist denn mit den Menschen los? Das ist ja schrecklich. Ich liebe Kristen Cole-Memes. Die kann ich mir auch. Aber deswegen kann ich auch nicht Fabian Frankel mit ihm gleichsetzen und ihn beleidigen unter seinen Posts.
Aber das zeigt ja auch nochmal, ich glaube, das, ich finde, das ist nochmal eine andere Stufe irgendwie von jemand anderen für seine eigenen Probleme schuldig machen. Weißt du, das führt sich dann irgendwie nochmal so weiter.
Das ist ganz der Meta-Kommentar auf seine eigene Figur. Er findet damit natürlich die Leute, die selber ihre Probleme nach außen schieben und auf ihn zukommen. Das könnte natürlich sein. Interessant ist natürlich auch die Diskussion im Green Council selber. Also auch da wieder, Aegon, zwei Sachen treffen für mich da aufeinander. Erstens, was Aegon für ein Bild von Rhaenyra hat, der glaubt ja aus tiefstem Herzen, dass sie seinen Sohn umgebracht hat und dass sie natürlich jetzt auf Dragonstone sitzt und über ihn lacht. Ja, also allein das zu glauben, zeigt ja, wie indoktriniert er schon als Kind war. Dass er gedacht hat, dass seine, jetzt muss ich überlegen, Halbschwester so drauf ist. Er müsste sie eigentlich besser kennen. Und ich glaube auch sehr bezeichnend ist, dass Otto es natürlich besser weiß, aber ihn nicht besser berät. Erst in dem Moment, wo die zwei auseinandergehen, kommt ja dieser wirklich, also einer meiner Lieblingsstellen in der ganzen Folge, dieses He made me king oder sowas sagt. Und er so, is that what you think? Also dass Otto und er selbst hat sich so gefühlt, hat Otto bis jetzt sich selbst nicht eingestanden, dass Viserys natürlich nie ihn dort haben wollte. Und dass das natürlich hingebogen ist von den Greens. Ich meine, uns ist das klar, von außen betrachtet. Mhm. Aber ich hatte noch nicht den Moment, in dem Otto das zugibt, dass es nur darum geht, selbst an der Macht zu sein.
Aber ich hatte schon den Moment, als Alicent ihm das erzählt, die Art und Weise, wie er darauf reagiert, ist halt einfach sehr pragmatisch. Es ist halt, perfekt, dann nehmen wir das jetzt irgendwie.
Ja, das schon, auf jeden Fall.
Aber ich finde, auch in der Szene hat man schon in seinem Blick gemerkt, dass er im Grunde genommen, er schwankt so ein bisschen zwischen, zwischen so Begeisterung über seine eigene Tochter, dass die so weit geht, weil er auch nicht so ganz genau weiß, lügt sie jetzt extra oder ist es, oder ist sie tatsächlich davon überzeugt, dass, dass Viserys das gesagt hat? Also da schwankt er auch so ein bisschen drin.
Ach so, ja, ja, stimmt. Ja,
und ist, aber ist dann halt auch irgendwie so, ey, ich finde es eigentlich ganz gut, dass sie das jetzt macht, weil es spielt uns natürlich total in den Karten. Und okay, wenn sie wirklich dran glaubt, umso besser, weil dann wird sie das die ganze Zeit irgendwie total wahrhaftig irgendwie wiederholen und so. Und also ich finde, da merkst du schon auch, okay, er ist halt einfach der krasse Politiker, ne? Er nimmt das halt irgendwie, er nimmt die Sachen so, wie sie kommen, jetzt eben auch den Tod irgendwie vom Kind irgendwie und sagt irgendwie, ja, perfekt, das können wir nutzen. Das ist alles Teil von unserem, wir nutzen das alles für unseren Plan.
Er sagt was sehr Bezeichnendes in der Folge davor, was dazu ganz gut passt, auch wenn es negativer gemeint war. Er hat gesagt, we have to play the board before us. Und das macht er. Das macht er die ganze Zeit. Selbst in dem Moment dieser Niederlage, weil er ihr ja noch sagt, okay, dann gehe ich halt, wollte er jetzt nach Highgarden sogar? Nee, er wollte nach Old Town. Ja. Seinen anderen Enkel, Daeron Targaryen, ihn beschwatzen, weil er wäre noch formbar, anders als Aegon und Aemond. Das liegt daran, weil Daeron Targaryen, der jüngste Sohn zwischen Alicent und Viserys, dass der nicht am Königshof aufgewachsen ist, in der Red Keep, sondern mit einem Alter von 12 Jahren zu dem Neffen von Otto Hightower gegeben wurde, als Mundschenk und Knappe. Das hat ja immer zwei Gründe. Das eine ist, um das Bündnis aufrechtzuerhalten, deswegen ein Wort, so wie bei den Greyjoys damals und den Starks, ein Wort weggeben. Und andererseits, damit sie wirklich eine andere Kultur kennenlernen, komplett anders erzogen werden und das Bündnis dadurch stärker wird. Und der ist anscheinend ein ziemlich beliebter, hübscher, junger, möglicher König. Zumindest ist das, was gerade, was ich funkeln sehe in Ottos Augen. Wenn Aegon irgendwann weg ist, dann haben wir Daeron wenigstens noch.
Der, weil Aemond ist ja auch keine Wahl.
Bitte?
Weil Aemond ist ja auch keine Wahl.
Ja, Aemond ist nicht die gesündeste Alternative. Nee. Obwohl der ja in Wirklichkeit, wie wir ihn jetzt auch in dieser Folge wieder kennenlernen, mehr Reue zeigt, auch wegen Lucerys. Und dass er in Wirklichkeit auch ganz anders ist. Aber so wie er wirklich ist, nur reden kann mit einer Frau, die so ähnlich aussieht wie seine Mutter und mit der er schläft. Das ist ja wirklich, also, okay, da hätte sich Sigmund Freud drüber gefreut. Also über den. Aber Daeron Targaryen, weil der jetzt sein Name gedroppt ist, denkt natürlich viele, er kommt vielleicht noch diese Staffel dazu. Aber der Ryan Contal hat in einem Interview gesagt, dass sie die Rolle noch nicht mal gecastet haben. Man soll wohl nicht vor der dritten Staffel mit ihm rechnen. Zumindest ist die dritte Staffel ja schon bestellt. Deswegen wird er dann noch früher oder später eine Rolle spielen. Ich glaube, bis hierhin haben sie nicht mal erwähnt. Also sie haben nicht mal erwähnt, dass es das vierte Kind gibt. Es gibt ja auch noch einen anderen Sohn von Aegon, das ist Maelor, und der fehlt ja auch. Aber wir haben ja gesehen, warum sie es jetzt gemacht haben in dieser Folge, weil das für ihn auch was Politisches ist. Nicht nur was Persönliches, sondern jetzt fehlt sein einer Thronfolger, den er hatte. Er hat sonst niemanden mehr. Und das nimmt ihm noch mehr, als sowieso schon sein eigenes Kind zu verlieren. Ich mag auch sehr diesen Moment gegen Ende der Folge, als Alicent zu ihm geht und er einfach nur heulend vor diesem Kamin sitzt und an seinem Ring spielt. Was auch ein bisschen an Viserys erinnert. Also das ist wirklich, es war der beste Aegon-Moment, den ich bisher gesehen habe in zwei Staffeln.
Naja, und ich finde es ein starker Alicent-Moment insofern, weil ich es interessant finde, weil sie ja vorher eigentlich da auch mit dem Ziel hingeht, jetzt mal irgendwie Vernunft in den Jungen reinzureden. Und dann sieht sie ihn und dann ist sie wieder, also dann überkommen sie dann irgendwie wieder die Muttergefühle, wo sie dann halt irgendwie sagt, nee, okay, das geht jetzt gerade nicht, ich kann ihm das jetzt nicht auch noch irgendwie aufbürden. Und das hat sie ja auch mit Helena. Also da sieht man bei Alicent ja auch immer irgendwie so, in welchem Konflikt sie da eigentlich steht, in welchem Konflikt sie auch ihre Kinder da gebracht hat. Und ich glaube, das war ja immer das, was sie auch abwägen musste, ne? Dass sie halt irgendwie einerseits ist es wirklich das Beste für die Kinder, wenn sie dann irgendwie dieses Königreich irgendwie anführen. Erstmal auf dem Papier denkt man wahrscheinlich schon, weil das ist immer in so einem Zeitalter schlauer irgendwie auf der Seite der Reichen zu stehen, auf der Seite der Herrschenden zu stehen. Auf der anderen Seite, in diesem ganzen Kontext, in dem die sich befinden, das ist wahrscheinlich nicht die schlauste Idee gewesen.
Wie war dein Eindruck von dem Trauermarsch, der sich daraus ergeben hat? Also das war ja wirklich ich habe auch Helena und Allison noch nicht so zusammen gesehen. Ich hatte auch wirklich den Eindruck, dass Allison da ein sehr schlechtes Gewissen bekommen hat, weil sie ja wusste, dass das alles nur politische Manipulation ist, diesen Trauermarsch, diesen Trauerzug durchzuführen. Und als sie dann gesehen hat, dass Helena diese Panikattacke kriegt, ich glaube, da sind die Muttergefühle mit ihr durchgebrannt.
Ja, ich meine, also auch da sitzt sie ja wieder in einem Konflikt drin, dass sie selbst das auch gar nicht will. Mhm. Also sie selbst war ja die Erste, die gesagt hat, ich möchte das nicht. Mhm. Und dann ist sie aber ausgerechnet natürlich diejenige, die hingeschickt wird und dann ihrer Tochter das kommunizieren muss und sagen, ihrer Tochter dann, obwohl sie selbst nicht dran glaubt, sagen muss, okay, wir müssen das machen, und ihre Tochter so, ich will das aber nicht. Mhm. Und ich glaube, also womit da so gespielt wird, ist halt so wieder dieses das klassische, okay, die Frauen haben halt in diesem Konstrukt, und gerade wenn man auf der Seite von den Greens steht, die ja eben weniger progressiv sind, weil die ja eher an die Erbfolge durch den Mann dann eben glauben oder zumindest politisch gesehen das verfolgen, haben die Frauen natürlich eine andere Rolle und müssen da halt eben leisten, ne? Also es sitzen halt, also ich meine, von Egon wird es nicht verlangt, weil das wäre zu viel, aber ich meine, warum wird es nicht von ihm verlangt? Weil er nicht zu kontrollieren wäre. Und es ist aber interessant, dass halt natürlich bei Alicent und auch Helena in der Erziehung mit reingespielt hat, dass sie in solchen Situationen, obwohl sie die gleichen Emotionen wie in Egon haben, vielleicht sogar noch stärkere Emotionen wie in Egon haben, das dann doch auch halten können. Und deshalb, also ich fand es aus der Richtung nochmal irgendwie interessant, das irgendwie anzuschauen, dass es dann eben die zwei Frauen sind. Und ich meine, Otto weiß aber natürlich auch, dass das Identifikationspotenzial mit den zweien durch das Volk dann auch wieder höher ist.
Er sagt ja sogar, the most gentle hearts oder the most gentle souls. Und ja, du kannst niemand anderen von denen, kannst du da hinsetzen, und er weckt Sympathie bei denen. Also niemanden von den Greens. Es geht am ehesten noch bei Alicent und Helena. Es ist auch schon fast, sie bezeichnen, dass er genau weiß, er darf da nicht dabei sitzen, das macht es nur kaputt.
Ja.
Und du hast recht, es wird ihnen aufgelastet. Plus, Egon selber wollte es ja gar nicht. Er hat aber auch nicht die Kraft, dem zu widersprechen am Ende. Mhm. Aber er sagt, nee, er will nicht, dass sein Sohn da durch die Straßen gezogen wird. Das ist zumindest seine Einstellung am Anfang der Diskussion, eher sich dann da rauszieht. Hast du davon auch das Making-of gesehen, zufälligerweise? Da gibt es so ein 20-Minuten-Making-of, wie sie die Sets da gemacht haben in der Folge.
Nee, davon habe ich das nicht gesehen. Nee.
Das ist noch ganz cool. Die haben in Spanien gedreht, in den Straßen dort. Und was ich interessant fand, ist, der Junge, den man da sieht, ich bin davon ausgegangen, dass das der Kinderschauspieler ist, der einfach ruhig liegt. Nee, die haben eine Silikonpuppe von ihm gemacht. Mhm. Von der Puppe sogar den Kopf abgetrennt und wieder dran genäht, damit das so aussieht. Man sieht es in dem Making-of noch besser als, und ich kann es auch nur empfehlen, das klingt jetzt so grausam, wie ich es gerade darstelle, aber der Puppe, wenn du die siehst, denkst du, ah ja, klar, das ist eine Puppe. Aber so wie sie es gefilmt haben, denkst du, oh mein Gott, da liegt ein Kind. Und das Making-of war deswegen nicht so grausam, wie ich es gerade schildere. Aber die haben sogar das so dran genäht auch selber, mit so auch einem speziellen Garn, damit das so schön aussieht, so wie die Stitchings von Helena. Also die Decke, die diese Totendecke diesem Jahr gemacht hat. Und wenn man dann noch daran denkt, dass ja das Nähen, das jetzt das neue Intro-Jahr ist, das Sticken, plus Helena, die ja immer nicht nur in die Vergangenheit sieht, wie dieses Intro, sondern sehr viel von der Zukunft sieht. Und das, was sie sieht, verbildlicht sie ja durch das Sticken und durch das Malen an den Wänden, was man in der ersten Folge nicht so gesehen hat, was aber im Set so ist, dass die ganzen Wände in ihren Kammern bemalt sind mit Graffitis. Ja, das mit Kreide so richtig ihre Vision reingemalt. Wenn man genau hinschaut, kann man da auch Dinge erkennen aus Game of Thrones. Zum Beispiel ein Mann, dessen Kopf man entfernt hat und einen Wolfskopf drauf genäht hat. Mhm. Also ihr kennt das Bild. Und solche Dinge sind an ihren Wänden zu finden. Und dass sie dann mit dieser Vision von der Zukunft quasi auch dieses Stitching gemacht hat, diese Decke, und das auf den Jungen gelegt wird, dessen Kopf selbst angenäht ist, ist halt doppelt und dreifach perfide.
Ja. Naja, und vor allen Dingen, das Intro endet ja auch irgendwie mit diesem Ausblick auf die Zukunft. Und da kommt sie ja dann genau rein.
Ah, das ist eine Deutungssache, stimmt. Da hatte ich mit Lisa und Fabian auch die Diskussion, aber ich finde, was man sieht am Ende, ist das, was zuletzt passiert ist, nämlich der Tod von Lucerys. Das ist nicht der Tanz der Drachen. Das ist ein großer Drache, der einen kleinen Drachen in Stücke reißt Und ja, man kann das als Zukunft deuten, aber ich würde sagen, das ist most recent events in der Geschichte. Also,
nee, ich meine danach, wo es noch weiß ist.
Das ist das Allerletzte, was, glaube ich, passiert.
Ja, ja, aber danach sieht man doch noch, dass das Laken danach nichts mehr zeigt. Dass es dann so weiß.
Ach so, meinst du das, weil noch Sachen passieren werden.
Ist noch nicht geschrieben, genau.
Ah, ja, 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 das stimmt. Ja, natürlich, ja. Mehr will ich an der Stelle nicht verraten, weil wir einen kleinen Heads-up haben. Aber das Intro lohnt sich auch mehrmals anzuschauen in den nächsten Folgen.
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Okay, jetzt waren wir bei der Trauer. Ach, da übrigens auch, finde ich ganz schön und sehr auffällig, was ja auch in Game of Thrones nicht so oft passiert. Die Regisseurin der Folge, Claire Kilner, die hat darauf bestanden, auch gerade den ganzen Trauerzug immer in Zeitlupe zu filmen. Weil sie später in der Post die Auswahl haben wollte, ob sie etwas, einen Moment kurz in Zeitlupe zeigt oder nicht. Und Zeitlupe ist etwas, was selten in Game of Thrones passiert. Es passiert immer wieder, gerade bei den Sapochnik-Folgen, aber es passiert selten. Hm. Und sie hat zwei Sachen gefilmt, die mir sehr aufgefallen sind. Das eine sind diese Blüten, die von oben runter regnen. Mhm. Und dann, wie Helena die anschaut, auch unter diesem Trauerflor. Und das spiegelt sich ganz gut mit Rhaenyras Moment, wo sie aus dem Fenster schaut und der Staub im Licht so runtersegelt. Und es sieht halt genauso aus. Und dann hast du natürlich den Close-Up von Rhaenyra mit den Augen, der genauso aussieht wie der Close-Up von Alicent, wenn sie Helenas Panikattacke erlebt. Also du merkst wirklich, die Folge ist immer sehr darauf bedacht, zu spiegeln, wie Rhaenyra und Alicent, wo die eigentlich herkommen und wie nah sie sich ja teilweise noch sind. Beispiel, wenn in dem Green Council gestritten wird über Rhaenyras Absichten, dann schneidet die Kamera kurz auf Alicent und du siehst in ihren Augen, dass sie genau weiß, nee, Rhaenyra sitzt nicht auf Dragonstone und lacht gerade über den Tod des Kindes. Das zeigt uns die Kamera nochmal, wie gut Alicent Rhaenyra im tiefsten Herzen ja kennt. Und umgekehrt genauso. Also auch die Momente, wenn Rhaenyra über das tote Kind redet, da ist kein Hass in ihren Augen für die Greens oder irgendwas. Und in der Folge denkt sie ja drüber nach, vielleicht doch endlich mal die Nachricht von Alicent zu lesen, die sie nicht gelesen hat.
Ich fand das total smart, dass das immer wieder irgendwie so präsent ist in der Serie, weil sie das halt eben ja auch als Aufhänger benutzt haben von Anfang an, ne? Dass es halt einfach um die Geschichte zwischen diesen zwei Frauen geht. Und dass sie einerseits halt natürlich die treibenden Kräfte dahinter sind, aber gleichzeitig auch, inwieweit sie halt wirklich wieder die Spielbälle des Schicksals sind, weil viele von diesen Sachen, die ja jetzt gerade in den ersten zwei Folgen passieren, sind ja keine Entscheidung. Mhm. Und ich finde es so spannend, dass wir zwei Protagonistinnen haben, die halt wirklich irgendwie, also wie du schon sagst, ne, wie so ein Spiegel immer wieder gegenübergestellt werden. Und das hatten wir bei Game of Thrones ja teilweise auch, ne, dass es halt diese Spiegel immer zwischen zwei Frauen gab irgendwie. Also man erinnert sich irgendwie an Daenerys und Cersei, wo man ja auch irgendwie immer Momente hatte, irgendwie mal so, okay, das sind halt irgendwie zwei verschiedene Frauen, aber sie haben wahnsinnig viel gemeinsam, aber sie haben auch wahnsinnig viel ein Konfliktpotenzial zwischen sich und sind halt wie so das Abbild voneinander oder die Umkehr voneinander.
Und gleichzeitig war Cersei ja Mentorin so ein bisschen von Sansa. Ich weiß noch, gerade in der zweiten Staffel gab es so viele Dialoge, wie sie ihr gesagt hat, wie die Welt funktioniert. Und weil sie als Frauen geboren sind, wird das und das von ihnen erwartet. Und wie sagt sie, our weapons between our legs oder sowas, hat Cersei gesagt.
Ja.
Ja, also wie eine Mentorin. Und es ist gut, dass du gerade die Geschlechterrolle ansprichst, weil das hat, glaube ich, Sarah Hess gesagt, die Executive Producerin und ich glaube auch Writerin, einer der Headwriter der Serie. Die hat was sehr Bezeichnendes eben in diesem Making-of gesagt, dass Daemon und Rhaenyra sehr ähnlich sind. Mhm. Also sie sind ja auch die Einzigen, die immer so Stirn an Stirn die ganze Zeit, ne? Immer wenn er sie begrüßt und wenn es so ein intimer Moment ist, dann geht er erstmal mit der Stirn so an sie ran, weißt du, wie in der Folge davor mit diesem Did you find what you seeked oder irgendwie sowas. Mhm. Ne? Mhm. Und die wären quasi in ihren Augen, in Sarah Hess' Augen, wie dieselbe Person in zwei unterschiedlichen Körpern. Und weil die eine als Frau und er als Mann geboren ist, verlangt die Gesellschaft von ihnen unterschiedliche Dinge. Und das ist einer der Konfliktherde zwischen den beiden. Weil sie halt die Mutter spielen muss. Es gibt ja auch den Moment, wo sie mit ihren Kindern alleine ist und er sich für den Kriegsherrn hält, der dann auf den Drachen steigt und wegfliegt. Und du hast halt diesen Streit, wo so ganz tiefe Motivation von den beiden und auch Missverständnisse, über die sie nie geredet haben, einfach noch mal raufkommen. Zum Beispiel wie ist der eigene Bruder oder Vater in dem Fall auch, es wird ja kompliziert, Viserys, wie ist der zu deuten? Und man sieht, dass beide eine komplett unterschiedliche Ansicht über Viserys und sein Handeln hatten. Aber aus der Position heraus, die sie sind, also wie gesagt, sie sind eine ähnliche Person in unterschiedlichen Rollen mit einer unterschiedlichen Wahrnehmung auf Viserys und das prallt hier aufeinander.
Hm. Ja, und ich glaube, also ich glaube, dass darauf will ja die Serie auch immer wieder hinaus, ne? Also ich meine, was sie ja in der ersten Folge der ersten Staffel gesetzt haben, ist ja die große Aussage von Emma, die Mutter von Rhaenyra, die halt sagt, irgendwie das Schlachtfeld von den Frauen ist halt das Kindesbett, ne? Mhm. Und das setzt natürlich auch was irgendwie im Leben von einer jungen Frau, wenn sie das halt so früh schon gesagt bekommt. Ja. Das ist halt das, ne? Da bist du zu Hause, ne? Also irgendwie wieder der klassische Satz auch irgendwo, einerseits so irgendwie, ja, du bist halt für den Haushalt zuständig, du bist für das Heim zuständig, das spielt da mit rein, aber dann eben auch, weil wir auch dann in der ersten Folge direkt sehen, was für eine blutige Angelegenheit das ist, wo es ja auch um Leben und Tod geht, wird da diese Parallele gesponnen. Und ich glaube, wenn man so aufwächst, ne, und auch immer mit diesem Gedanken, okay, es gibt in meinem Leben mehrere Stationen, wo ich halt wirklich, weil es nicht die medizinische Versorgung gibt, wo ich halt einfach sterben werde, macht das natürlich was mit Rhaenyra im Speziellen, aber irgendwie überhaupt Frauen irgendwie in diesem System. So. Und auf der anderen Seite werden aber eben Männer ja auch mit dem Gleichen aufgezogen, nämlich du kannst ja auch jederzeit sterben, mhm, weil du durch ein Schwert sterben kannst. Und diese Ungewissheit, aber gleichzeitig dieses, also wie viel Bestimmung habe ich darüber und wie viel kann ich da, also wie viel an meiner eigenen Kraft kann ich damit reinbringen und wie viel Entscheidungspotenzial habe ich in diesen Entscheidungen, da unterscheidet sich halt teilweise, ne? Und da wird halt bei den Frauen ganz klar, okay, da sind halt viele, viele Momente, wo sie passiv sind, weil sie eben diese Entscheidungsmomente eben aus den Händen genommen bekommen. Und das ist, ich glaube, das ist der unterliegende Konflikt natürlich auch zwischen Rhaenyra und Daemon, dass beide nie so ganz an den Punkt kommen, wo sie vollends verstehen können, wo die andere Person herkommt. Mhm. Weil so verdammt unterschiedliche Lebensrealitäten aufeinander prallen. Das ist, ich glaube, das ist irgendwie ganz, ganz wichtig in einem Streit. Aber genau über diesen Streit wolltest du ja sprechen.
Ja, also als jemand, ich meine, man kennt das vielleicht aus der eigenen Beziehung auch mal. Es gibt gewisse Punkte, wenn die in einem Streit so passieren, ist der Point of No Return wahrscheinlich erreicht. Oder zumindest wird es sehr schwer. Und ein Grundthema dieses Streits war Vertrauen. Das ist ja etwas, sie sagt ganz offen, dass sie ihm noch nie vollends vertraut hat. Und jetzt ist sie an dem Punkt, wo sie sogar sagt, you're pathetic. Das ist ja auch das Ende dieses Streits. Da hat er auch nichts mehr dazu zu sagen. Selbst ein Daemon Targaryen, der jemanden von hinten den Kopf durchtrennt und sagt, you can keep his tongue. So ein Typ ist das.
In dem Moment, wo sie zu ihm sagt,
bitte?
Das ist ja das Schlimmste, was du ihm sagen kannst.
Weil das zeigt, wie sie ihn sieht. Und wie willst du das ändern? Und wie willst du ändern, dass sie dir nicht vertraut? So, also jetzt mal aus seiner Perspektive. Und umgekehrt ist es ja genauso. Wie soll er denn? Er ist ja jemand, den man offensichtlich nicht alleine lassen kann. Der trifft dann komische Entscheidungen. So, also ich weiß nicht, wo der Punkt des Zurückkehrens für diese beiden ist. Also klar, es ist eine mittelalterliche Welt und es geht auch um Machterhalt und Scheidung gibt's auch nicht. Also die werden sich auch vielleicht noch mal zusammenraufen, wahrscheinlich sogar. Aber das ist ein Point, also zum Point of No Return, was Vertrauen angeht und Augenhöhe. Das ist jetzt nicht mehr da, glaube ich.
Ja, und die Frage ist aber, war es auch jemals da? Ich finde, man kann ja diese Streitszene gar nicht erzählen, ohne auch die Szene mit Rhaenys und Corlys zu erzählen, ne? Wo das ja dann irgendwie nochmal irgendwie gespiegelt wird und nochmal diskutiert wird, ja auch tatsächlich. Und Rhaenys mal wieder zeigt, dass sie halt die Oberqueen ist, weil sie halt einfach immer genau weiß, was abgeht, in jeden reinschauen kann und wahrscheinlich von all diesen Leuten die beste Königin gewesen wäre, die sie jemals gehabt hätten. Ja. Aber okay, war halt nicht so. Aber sie sagt es ja auch nochmal, ne? Und sagt halt irgendwie, es ist für ihn wahnsinnig schwierig, da überhaupt an den Punkt zu kommen, wo er sich komplett hinstellen könnte und ohne Zweifel Rhaenyra folgen kann. Mhm. So, das geht gar nicht, weil er einfach komplett anders erzogen worden ist, weil er genau diese Lebensrealität einfach nicht akzeptieren kann und auch nicht erlebt hat. Und sie kommt natürlich genau von einer anderen Seite, dass sie eigentlich ja, als sie noch klein war, immer wieder erzählt bekommen hat, dass sie nichts wert ist. Mhm. Und dann ja diesen mega krassen Aha-Moment hatte irgendwie, den sie aber auch ständig immer noch weiter hinterfragt hat. Die ist ja, also was macht das mit einem Menschen, wenn sie erst die ersten 10 Jahre irgendwie erzählt bekommt, so, du bist gar nichts wert. So. Mhm. Mhm. Dann bekommt sie auf einmal diesen Turn, wo dann ihr Vater sie zu Thronerben macht und die ganzen Lords irgendwie ihr Gefolgschaft irgendwie schwören. Und dann auf einmal kommt dann diese Gefahr wieder rein und sie weiß, dass es jederzeit vorbei sein kann. Und trotzdem hält ihr Vater immer noch weiter an ihr fest. Mhm. Und sie weiß aber trotzdem, sie weiß nicht so hundertprozentig, stimmt es jetzt wirklich oder stimmt es nicht. Und also sie hat ja dann noch ein weiteres, also sie hat ja eigentlich, und das wissen ja wir jetzt wieder nur, ne, dass ja irgendwie Viserys ihr diese, die Song of Ice and Fire halt eben, also die Prophezeiung eben anvertraut hat. Und das weiß sie ja auch gar nicht genau, dass sie damit irgendwie auch nochmal ein weiteres mystisches Element an die Hand gegeben bekommen hat, warum sie wirklich die Königin ist. Und das wissen natürlich die anderen auch alle nicht, weil ja alle nicht davon wissen, dass er nur ihr das erzählt hat. Und deshalb ist es für sie natürlich immer eine Gefahr. Also ich glaube, sie sieht überall die Gefahr und sie wird natürlich ja auch immer wieder damit bestätigt. Also der Moment, wo tatsächlich sie erzählt bekommt, okay, Aegon hat sich zum König machen lassen, das ist doch eine Selbstbestätigung gewesen, noch ein nöcher, dass sie ganz genau wusste, ja klar, natürlich ist das passiert. Und gleichzeitig war aber dann auch, ich glaube tatsächlich vielleicht, oder das, was ich daraus interpretiert hatte, ist eher so, dass sie aus einem Pflichtgefühl aus dann sagt, okay, nee, das geht so nicht, aber ich bin ja Königin. Mhm. Ich glaube nämlich, dass aus ihr selbst heraus würde, sie hat ja gar nicht diesen Machtanspruch per se.
Ja, das passt perfekt in dieses, das sind die Rollen, in die Leute reingepresst werden.
Ja.
Und du hast ja auch schon angesprochen, wenn diese Mächtigen quasi gegeneinander kämpfen oder kämpfen lassen, dann wird auch der einfache Bauer eingezogen, um in den Kampf zu ziehen. Mhm. Und jeder ist in seine gesellschaftliche Rolle gepresst. Und es gilt aber in dem Fall tatsächlich auch für die Mächtigen, ironischerweise, die sich selbst in diese Rollen gepresst haben die ganze Zeit. Es werden Dinge von ihnen erwartet. Und was ist die Rolle? Ich meine, als Aegon zum Beispiel die 100 Rattenfänger tötet, warum macht er das? Weil er nicht als schwach angesehen will. Er definiert für sich die Rolle als, der König darf nicht schwach sein. Und dann macht er halt das. Plus, eigentlich ist es einfach nur blinde Rache. In dem, was das angeht, und wir haben ihn da unmittelbar davor als jemanden kennengelernt, der sich, wenn du mit ihm redest, also wenn der einfache Schafshirte oder der Schmied zu ihm geht und ihm von seinen Problemen berichtet, dann würde er lieber geliebt werden und das Richtige tun. Also er fühlt sich dann mehr wie ein Viserys an. Und im Moment, wo er so ausrastet, kommt das Targaryen-Blut kocht so ein bisschen hoch, um in diesen alten Rollenbildern zu bleiben, die in Game of Thrones immer so, ja, du bist halt Targaryen, dann bist du halt ein bisschen nah am Wahnsinn gebaut. Was wahrscheinlich aber mehr mit Inzucht zu tun hat als an allem anderen.
Ich hatte das sogar so gelesen in der ersten Folge, dass er das auch deshalb macht, weil er nicht so wirklich konfliktfähig ist. Ja. Also wenn ihn jemand irgendwie um was bittet und er sieht jetzt irgendwie nicht den Sinn und Zweck, da Nein zu sagen, sagt er halt lieber Ja, weil ich meine, immer der Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das zieht sich auch irgendwie nochmal so ein bisschen durch, ne?
Ja, das passt auch zu ihm. Okay. Aber eben da jetzt eine Brücke zu schaffen zum Small Folk, wie wir es schon genannt haben, das einfache Volk, mir fällt kein besseres deutsches Wort dafür ein, weil Small Folk würde eigentlich Kleinvolk heißen oder so, übersetzt. Aber auf jeden Fall spielt das ja eine größere Rolle, was wir ja schon fast kritisiert haben, weil es nicht so gut umgesetzt ist.
Das gemeine Volk.
Ja?
Das gemeine Volk.
Das gemeine Volk, das klingt gut. Aber das klingt schon wieder so, als würde man selber naserümpfend über die reden. Also es wäre so, als wenn ich sagen würde, der Pöbel. Also der Pöbel hat ja auch ein paar Handlungsstränge jetzt. Also, aber es ist immer noch sehr reingeworfen. Ne? Also wenn man sich ein bisschen mit dem Source Material kennt, dann weiß man, wohin das führen soll. Ansonsten wirkt es ein bisschen reingeworfen. Aber wir haben zumindest diesen Alan und jetzt seinen Bruder auch Adam kennengelernt, jetzt über diese zwei Folgen. Und man muss uns aber auch nicht viel erzählen, um zu verstehen, was sie wollen zumindest. Also Alan,
die sagen das ja auch einfach 1-2. Die sagen doch einfach 1-2. Ich finde, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, es tut mir wirklich leid, aber ich finde diese Szenen mit Alan und Adam, die sind so nicht gut geschrieben.
Also, ich ist schon sehr so on your nose, weißt du? Ich muss ja nicht mal spoilern, woher die kommen. Also man sieht es ein bisschen, um es mal so zu umschreiben.
Ja.
Sie sagen Sachen wie "He owes us." He owes us. Ja, Schnitt, natürlich. Call is Valerian. Warum? Aha, okay. Was könnte das alles bedeuten? Müssen wir Hercule Poirot fragen, was da für einen Zusammenhang existieren könnte. Und damit wir auch noch wissen, was Adam möchte und hat er nicht die Freude beim Muscheln sammeln, sondern die Freude, wenn er in den Himmel schaut und sich den Drachen Seasmoke anschaut.
Ja.
So, und okay, dann haben wir schon mal ein paar Bauern mehr im Schachbrett um ein Feld nach vorne gerückt, aber viel mehr ist nicht passiert und mehr haben sie uns noch nicht gegeben. Also wie bei Bauern auf dem Schachfeld sind uns diese Figuren noch egal, was auch nicht so geschickt ist.
Ist aber nicht so geschickt. Nee, überhaupt nicht, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also wo soll das denn dann hinführen? Weil ich meine, es gibt ja in der Dramaturgie das Konzept von Save the Cat.
Mhm.
Kennst du das?
Ja, klar.
Also, dass man, wenn man möchte, dass jemand ein Sympathieträger wird, dass du ihn halt einfach irgendwie, ihn, sie, relativ am Anfang irgendwie innerhalb von den ersten 10 Minuten eine Katze retten lässt, damit wir alle diese Person halt irgendwie mögen. Mhm. Egal wie scheiße die sonst ist. Kann totaler Psycho sein, aber Hauptsache die Katze retten, weil das ist der Moment, wo dann wir denken, ah, da ist doch irgendwas, ne? Da ist doch irgendwas in dieser Person drin, was liebenswert ist oder was interessant ist. Und das haben die beiden halt noch nicht. Und das finde ich gerade sehr, also ich finde es ein bisschen gefährlich, weil ich das Gefühl habe, das Bild von den beiden nutzt sich dann zu schnell ab, ohne dass wir irgendeine Sympathie zu ihnen aufgebaut haben. Und das ist ein gefährlicher Weg.
Das Gleichnis von dir passt doppelt und dreifach, weil wie haben wir Alan kennengelernt? Es wird halt darüber geredet, dass er Valerian, also Corlys Valerian, gerettet hat. Also er hat Save the Cat gemacht, aber es war nicht on camera. Es ist eine Behauptung, die im Raum steht. Es scheint Alan irgendwie unangenehm zu sein und Corlys scheint es auch irgendwie unangenehm zu sein.
Ja.
Irgendwas ist da zwischen den beiden, was wohl nie ausgesprochen wurde. Und das ist einfach eine unangenehme Situation. Also Save the Cat, auf dem Papier steht, dass da Save the Cat mal war, aber es kommt natürlich bei uns nicht an.
Ja.
Ja, und das macht es ein bisschen schwierig. You finde ich da schon fast besser gelungen, weil ich einfach den Schauspieler irgendwie, ich finde, der hat so eine sympathische Aura, ohne dass ich mir einen Finger drauf zeigen kann. Aber der hat ja auch noch nichts zu tun gekriegt. Also momentan wirkt er noch wie David Harbour aus Stranger Things auf Wish bestellt. Also noch hat er nichts gemacht. Noch läuft er nur rum wie der Dorfscheriff. Und er scheint ein bisschen leichtgläubig. Ja. Oh, Aegon hat mir versprochen, dass es Geld gibt. Ja, hat er gesagt, wann? Schon hat er keine Antwort drauf. Betretenes Schweigen. Sagt nächste Szene.
Ich finde auch schwierig, die Szene. Ich habe echt Probleme mit diesen Szenen.
Besser finde ich da die Szene mit der Prostituierten, die offensichtlich eine Mutterfigur ist. Weil erstens gut gecastet, du siehst eine gewisse Ähnlichkeit zu Alicent. Ich finde ja auch, dass Aemond es klingt jetzt ein bisschen fies, aber mit so einem grotesken Äußeren, grotesk, weil er so ein unglaublich markantes Gesicht hat, der Darsteller. Ich kannte den bisher aus Last Kingdom. Da spielt er doch so einen Priester mit so einer ganz schlimmen Frisur. Und es sieht aber komplett anders aus. Also wenn man mal einen Menschen gefunden hat, der wirklich aussieht wie der Joker in den Comics, dann haben wir ihn gerade. Mein Pitch ist wenn der nächste Batman, der hier von dem Flash-Regisseur ist, im DC Universe, der wird ja parallel existieren zu Robert Pattinsons Batman, wenn die da noch einen Joker brauchen, bitte Ewan Mitchell, der ist dafür geboren. Der hat einfach ein, also du musst keine Prothesen ins Gesicht machen oder so. Das ist ein, der ist perfekt dafür. Naja, auf jeden Fall kauert er da in Embryonalstellung bei ihr und kriegt auch noch Milch serviert. Was wirklich so on your nose ist, wie die Beziehung zu ihr ist. Aber es funktioniert irgendwie auf eine merkwürdige Art und Weise, dass man Aemond auch mal zu jemandem sagen hört, dass er Reue empfindet. Wir haben es ja nur in seinem Gesicht gesehen, in dem Moment, wo Viserys gestorben ist. Wir haben es für zwei Sekunden in seinem Gesicht gesehen.
Hat für mich auch nicht funktioniert.
Ach, tatsächlich, okay.
Nee, weil ich das auch zu plakativ fand. Also mir fehlt da. Und das ist aber auch, ich meine, gut, wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, ich fand, das ist ja auch was mir bei Sapochnik oft gefehlt hat, ne, dass da so eine Subtilität einfach fehlt. Mhm. Und ich glaube, das zieht sich jetzt nochmal auf eine andere Art und Weise durch. Es wird jetzt halt kammerspielartiger und weniger halt irgendwie die Kampfszene so. Mhm. Aber es fehlt, und das ist halt genau der Punkt, ne? Also natürlich gibt es das Material das nicht her, weil in dem Material hast du dann irgendwie, was weiß ich, die Geschehnisse irgendwie von irgendwie einem kompletten Jahr irgendwie auf 4 Seiten erzählt bekommen. Natürlich ist da keine Nuance drin. Mhm. Und die Frage ist aber dann, warum schaffen sie es nur teilweise, oder warum treffen sie die Entscheidung, nur teilweise Nuancen reinzubringen? Weil bei Rhaenyra und Alicent legen sie ja super viel Wert darauf, dass diese Nuancen da drin liegen, weil sie halt eben die Protagonistin sind. Und warum kann man da bei den anderen Stellen so große Abschnitte machen? Das verstehe ich noch nicht ganz, weil ich finde es schade, da fehlt mir irgendwie noch was. Auf der anderen Seite, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau.
Ja, meckern auf hohem Niveau, aber du hast ja nicht Unrecht. Also gerade bei einer Serie, wo sie ja eher das alles ein bisschen strecken wollen. Ich meine, die wollen ja eher strecken, als es kürzen.
Ja, ja, klar.
Und da muss man schon sagen, das ist halt deren verpasste Chance. Also ja, es gibt total. Ja auch die Kritik dann an der ersten Folge, dass die Beziehung zwischen Gregon Stark und Jaehaerys, die wird ja überhaupt nicht ausgeleuchtet. Und da hat auch Ryan Connell ganz offen gesagt, ich habe da einfach keinen dramaturgischen Zweck gesehen. Die sind da oben im Norden und machen ihr Brokeback Mountain Ding und wir wissen, wir als Zuschauer sind ja schon schlauer und wir kennen ja die Starks schon, wir wissen ja, wie die ticken. Dann machen wir lieber in dem Moment, dass er die Nachricht kriegt, dass wir da dabei sind. Kann ich schon verstehen, ist aber auch ein Offenbarungseid. Okay, dir ist aber auch nichts Besseres eingefallen.
Ja.
Man hätte das ja machen können. Man hätte da die Chance gehabt, eine komplette Parallelhandlung für, sagen wir mal, die erste Hälfte der zweiten Staffel zu haben, in denen Jaehaerys Velaryon den Norden kennenlernt und wir den Norden noch mal aus der Targaryen-Perspektive kennenlernen. Die Chance wäre ja da. Ich kann mir jetzt auch nicht ausdenken, wie man das hätte besser erzählen können, welche Konflikte man da erzählen könnte. Oh, stimmt, zum Beispiel gibt ja auch die Buchvorlage her, dass Jaehaerys Velaryon sich im Norden eventuell in eine Norddame verliebt hat und einen Bastard und gezeugt hat.
Ne, heiraten sogar.
Ja, heiraten. Stimmt, es gibt sogar ein Secret Wedding und sowas.
Ja. Yeah.
Und das wäre ja eine Möglichkeit gewesen. Das war natürlich eine der vielen Perspektiven aus der Vorlage. Aber trotzdem, da haben sie sich jetzt dagegen entschieden. Und was sie ja in dieser Folge dann machen, eher Jaehaerys mit seiner tatsächlichen Frau ein bisschen näher kommen lassen.
Ja, lass uns mal über die Szene reden, weil auch diese Szene ist, finde ich, jetzt nicht eins der Highlights.
Ja, die ist auch sehr reingeworfen. Die ist genau das, was ich gemeint habe, mit eigentlich so kurz, dass es Soap-Niveau hat. Also ohne große Exposition, sie tauschen ein paar Gedanken aus, gucken in die Ferne und das war's. Und wir sind danach aber nicht schlauer als vorher. Außer, dass es so ein Reminder war, dass die Strongs natürlich auch eine Rolle spielen. Sie reden über Väter und beide, weißt du, signalisieren einander, dass sie ja genau wissen, welche Väter sie aber meinen.
Wie realistisch ist das, findest du, dass diese zwei Menschen, die ja jetzt auch schon ein bisschen länger irgendwie miteinander verlobt sind, dass das eine organische, authentische Unterhaltung zwischen den beiden ist an dieser Stelle? Weil es ist ja nicht nur, hier mochtest du deinen Vater, ja, geht so, und du machst du deinen Vater und den anderen Vater, magst du den? Und dann irgendwie am Ende noch darauf enden irgendwie, ja, ich vermisse meinen Bruder schon. Das ist halt, sorry, aber es tut mir echt leid, aber ja, das ist Soap-Niveau, weil das wirklich, das ist einfach nur ein Moment zwischen den beiden, also der Zweck dieser Szene schreit dich durch die Szene so krass an. Und das ist schade. Und das ist halt bei diesen anderen Szenen, die wir jetzt erwähnt haben, eben auch genau der Fall. Ne? Das sind genau die Szenen, wo ganz klar ist, warum das jetzt dahingesetzt wird. Mhm. Und ich meine, gut, wir wissen es natürlich noch mehr, weil wir die Bücher gelesen haben, weil wir natürlich irgendwie die größeren Zusammenhänge irgendwie kennen und so weiter. Und wir wissen natürlich ganz genau, warum das dramaturgisch da jetzt gesetzt wird. Das ist natürlich schade für uns, weil wir dann noch weniger das Gefühl haben, das kommt jetzt irgendwie organisch. Aber losgelöst davon
finde ich schon, das ist, so wie du sagst, das ist ein isolierter, zweckdienlicher Moment, der dich anschreit mit dem Zweck, den er hat.
Und sie hatten schon schönere Momente zwischen, ja. Gerade zwischen den Kindern hatten sie in der ersten Staffel schon schönere Momente. Also auch irgendwie, ne, so dieses irgendwie mal irgendwie bei der Beerdigung irgendwie die Hand halten und so.
Ja, das stimmt, die Hand halten. Oder auch hier so subtile Momente, wir haben es ja schon gesagt, wie Helena und Aegon, nonverbale Momente. Es gibt einen schönen Moment, in dem Rhaenyra mit ihren Kindern spielt, / Cousins. Vergiss das nicht. Sie spielt mit ihren Cousins, / Kindern. Und sie gibt ihnen so einen kleinen Drachen in die Hand. Also der ungefähr auch den Figuren entspricht, mit denen ihr Vater immer rumgewedelt hat. Er hat auch mit diesen Figuren Aegon immer spielen lassen. Da gibt es so einen Moment in der dritten Folge oder so. Diese Hirschfolge auf jeden Fall, diese zweite, dritte Folge. Ja. Und der, welcher Junge ist das? Jaehaerys, glaube ich. Legt aber den Drachen aus der Hand, er will gar nicht damit spielen. Das ist ein ganz kleiner, subtiler Moment. Das sind wenigstens die einzigen von dieser ganzen Targaryen-Familie, die mit Drachen erstmal nichts zu tun haben wollen. Die mit diesem Tanz der Drachen eigentlich, das ist so ein bisschen symbolisch, was, finde ich, dahinter steckt. Mhm. Und dann geht auch die Kamera wieder auf Rhaenyra und es ist so ein kleiner Nachdenkmoment für sie. Und danach trifft sie auch wieder Entscheidungen. Also es ist kein verlorener Moment, sondern es ist ein Moment, der sie daran erinnert, dass sie Entscheidungen treffen muss. Und einer betrifft auch das Smallfolk, nämlich die Befreiung von White Worm, von Missaria. Und Missaria finde ich wiederum, die finde ich richtig stark bis jetzt in diesen zwei Folgen. Sie hat so wenig Momente oder auch Screentime, aber deutlich mehr nochmal als in der ersten Staffel. Und vor allem, vielleicht ist es auch so was Game of Thrones-iges, ich mag die Art, wie sie redet, mit dem leichten Akzent und dass sie sich so witty Dialoge gibt, in dem Fall mit Rhaenyra, das hilft ihr wirklich. Weil vorher hat sie immer mit Daemon geredet und Daemon war immer kurz davor, sie zu hauen, so gefühlt. Das ist die Tension, die in der Luft liegt, aber das ist alles. Und aber mit Rhaenyra ist es so ein bitte?
Findest du? Ich finde ja, in der ersten Staffel hat, in der ersten Staffel hat sie ja auch richtig, also sie ist für mich eine der stärksten Figuren der ganzen Serie. Weil sie einfach jedes Mal, wenn sie in der Szene auftaucht, ballert sie krass.
Ja,
weil sie halt einfach Sachen raushaut, wo du so denkst, ja.
Ja, aber gut, dass halt nicht mal jeder sagt. Szene. Also in der ersten Staffel, ihre erste Szene ist ja die, dass sie Sex mit Daemon hat und er bricht aber ab. Und dann hat sie erstmal keine andere Aufgabe, als ihren nackten Hintern in die Kamera zu halten und zu sagen, ich kann auch noch eine Jungfrau mit blondem Haar reinholen und so. So, das ist ein Moment, der nur für ihn ist, der ist nicht für Missaria. Die wird ihr erst wieder wichtig, dadurch, dass sie mit ihm auf Dragonstone auch mal alleine redet. Aber auch das ist ein Moment, da zückt er kurz den Dolch und das wird so richtig laut. Ich hab's gerade ins Video reingestellt, deswegen weiß ich das. Da wird der Dolch auch so laut rein. Also du hörst dieses Ziehgeräusch ganz laut. Mhm. Und für eine Millisekunde denkst du, bringt er sie jetzt um. Und jetzt auch in der Folge davor jetzt, also in dieser ersten Folge der zweiten Staffel, da geht er ihr auch an den Hals. So, also in sehr vielen Momenten darf sie sich nicht auf Augenhöhe mit so jemandem, mit Daemon unterhalten. Also sie könnte aber. Und deswegen fand ich ihre Auftritt in dieser zweiten Folge so stark, weil auf einmal hat sie mit Rhaenyra jemanden, der sie wirklich versteht und mit dem sie reden kann. Und Rhaenyra stellt auch diese eine Frage, als sie so, wie soll ich sagen, als sie so gefühlt, als Missaria Daemon analysiert, siehst du richtig, wie Rhaenyra sich auch ein bisschen bloßgestellt fühlt, glaube ich, weil sie ihn nie so gesehen hat, wie sie es gerade beschrieben hat, Missaria. Und das ist der Moment, pass auf, du kannst mir gleich widersprechen, weil ich weiß nicht mehr, was der Wortlaut war, ich kann mich komplett irren. Aber das war so ein Moment, der Rhaenyra kurz getroffen hat und ist der Close-Up so auf sie drauf und sie guckt sie so an und wie, als würde sie nochmal so sticheln wollen, fragt sie, woher hast du denn überhaupt die Narbe? Und dann ist der Dialog an der Stelle erstmal vorbei. Nee, der ist komplett vorbei, der Dialog. Und da fand ich, das war so ein Moment, als würde Rhaenyra sie verletzen wollen unbedingt.
Habe ich anders gelesen. Ich habe auch die Szene zwischen Missaria und Daemon in Dragonstone anders gelesen, weil ich finde nämlich, dass sie, also er zieht die Waffe deshalb, weil sie so viel smarter ist als er und er kann sich nicht mehr helfen.
Ja.
Und das ist halt ihre Stärke und das ist auch in der ersten Szene irgendwie, wo sie Sex haben, schon so, dass, ja, du siehst sie erst irgendwie als Sexobjekt, so, Und innerhalb der Szene dreht sie es um. Und du merkst auf einmal, okay, warte mal, sie hat da tatsächlich auch eine Macht über ihn. Und das gefällt ihm natürlich überhaupt gar nicht. Und diese Szene zwischen Rhaenyra und ihr, das ist ja genau das, wo sie das dann ja auch nochmal aufgearbeitet und irgendwie Rhaenyra zeigt. Weil die beiden, die haben einen Moment auf Augenhöhe deshalb, weil sie sagt, ich kann eh machen, was ich will. Ich dachte, wenn ich mich jetzt in die richtige Position bringe, wenn ich irgendwie ein Haus habe, wenn ich Geld habe, dann werden mich diese Männer endlich akzeptieren als Mensch. Aber sie werden mich nie als Mensch akzeptieren. Und das ist der Moment zwischen den beiden, weil Rhaenyra schaut sie an und denkt sich so, ja, same. Bei mir auch. Sie werden mich nie als Mensch akzeptieren. Das ist genau der Konflikt, den sie mit Damon vorher ausgetragen hat.
Ich bin komplett bei dir, das ist sehr gut gesagt von dir. Aber Rhaenyra fühlt sich in dem Moment dann, wie soll ich sagen, herausgefordert, beleidigt. Oder kennst du dieses, wenn jemand einem eine Wahrheit ins Gesicht sagt, dass man erstmal passiv-aggressiv wird, weil man will die Wahrheit ablockt. Nicht hören. Das ablockt. Ja. Und ihre Art des Ablockens ist dieses Ansprechen der Narbe. In dem Moment.
Ja, aber ich glaube auch, dass da zwei Wahrheiten drin schlummern. Weil ich glaube auch, dass sie einerseits das ablockt, weil ich meine, da kommt auch wieder das rein, dass sie halt einfach ähnlicher mit dem oder mehr Ähnlichkeit mit dem man hat, als irgendwie sie sich selbst auch eingestehen würde, weil natürlich triggert Missaria sie total, weil sie halt eben genau diese Sachen ansprechen kann und auch aus ihrer Position, ja, es ist ja eh schon egal, Sachen irgendwie einfach mal so droppt. Und ich glaube, da sind zwei Momente bei Rhaenyra. Das ist einmal dieses, okay, ich will sie jetzt auch noch mal ein bisschen provozieren. Ich möchte jetzt auch noch mal irgendwie ein bisschen zurück irgendwie gucken, was da jetzt noch so kommt. Und deshalb frage ich sie nach der Narbe. Aber ich glaube, es ist auch ehrliches Interesse, weil ich glaube schon, dass es auch was damit zu tun hat, dass sie sagt, okay, was ist denn da passiert? Ist das noch ein weiterer Ausdruck dessen, was dir da eben irgendwie auch als Frau geschehen ist?
Das mit der Frau geschehen könnte sein. Aber ehrliches Interesse würde ich verneinen, weil sie wartet auf gar keine Antwort. Das war wie eine rhetorische Frage. Ich finde auf jeden Fall das Stilmittel sehr interessant. Also erstens, weil wir jetzt eine Erklärung kriegen, warum sie White Worm heißt. Bisher habe ich nie drüber nachgedacht. Also nicht, doch, ich habe schon drüber nachgedacht. Ich habe mich gefragt, wie kann sie White, weil sie jetzt immer weiß angezogen ist, ist sie da White Worm? Also, weil, wenn du nämlich Zeichnungen von White Worm siehst, dann ist sie, glaube ich, Hautfarbe weiß. Und hier ist es ja auch bewusst gecastet, das ist auch mit Akzent und so. Es ist eben nicht eine klassisch weiße Person, in Game of Thrones, sondern eine mit einem interessanten Background, wo du dich fragst, woher kommt sie, was macht sie, warum. Und der Dialog hat das ja noch mal vertieft, auch mit der Narbe selber. Ne? Das ist immer wie eine unerzählte Geschichte. Das ist so wie in Inglourious Basterds, Brad Pitts Charakter hat ja diese Lynch-Narbe. Also er wurde auch mal aufgehangen. Und du weißt aber nicht, war das jetzt, weil er wirklich was Schlimmes gemacht hat? Oder also war das rechtens? Wahrscheinlich nicht in den USA. Wahrscheinlich, also deswegen Lynchnarbe. Irgendjemand hat ihn aufgehangen. Jemand, der es nicht dürfte. Weil zu der Zeit gab es, glaube ich, den Galgen nicht mehr in Amerika. Bin mir nicht sicher, aber ja. Wobei, warte mal, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, beim Militärgericht gab es das noch. Also, dass man Soldaten quasi exekutiert. Ich denke gerade an Dirty Dozen. Ich glaube, da passiert das nämlich. Gleich am Anfang, dass Straftäter innerhalb der amerikanischen Armee dann mit der Todesstrafe belegt wurden und die wurden gehangen. So, und aber ja, auch das, ne? Also, was ist der Hintergrund? Und sie werden es nie aufklären. Aber das ist das Interessante dann. Der Charakter wird einfach interessant, dadurch, dass er diese Narbe hat. Und das ist bei ihr so ähnlich, ne? Also, in meinem Kopf gibt es 1000 Geschichten, woher sie die Narbe hat. Und wenn du das als Gegenstück zu Lara Strong siehst, ne? Der wird adlig geboren, der wird mit diesen Beinen geboren und sie ist ja das Gegenstück zu ihm und sie ist so self-made. Sie ist komplett self-made und er nicht. Sie wird nicht damit geboren, sie ist mit dieser Narbe nicht geboren. Wie auch immer hat sie sich verdient. Also ich würde es schon fast als würde sie eine Medaille tragen sehen, weil für mich diese Narbe jetzt bei ihr symbolisiert, dass sie selber geschafft hat und sie hat es ja zu ihrem Namen gemacht, weil es ist eine weiße Narbe auf ihrer leicht braunen Haut, sodass es auffällt, sodass es The White Worm ist. Zumindest ist das diese Erklärung, die jetzt auf einmal in meinem Kopf ist. Und ich bin ja mal zurückgesprungen, habe mir die alten Szenen angeschaut. Ich weiß nicht, ob sie da das schon drin hatten, aber entweder, wenn sie nackt war, ist es im Schatten und du siehst den Hals nicht. Oder als sie mit Damon in der zweiten Folge auf Dragonstone ist, hat sie ein weißes Kleid an mit so einer Schmuckschnalle vorne am Hals. Mhm. Also so, dass du auch nichts siehst. Und selbst in der Folge davor, wo der Hals frei ist, ist er wieder im Schatten. Du solltest diese Narbe nie sehen, bis zu dieser Szene, in der es angesprochen wird. Mhm. Das fand ich interessante Entscheidung. Mhm. Oder was macht das Kopfkino mit dir, mit dieser Narbe?
Ja, also bei mir ist es eher irgendwie so, dass ich halt dachte, okay, es hat auf jeden Fall irgendwie was mit ihrer Geschichte zu tun, insofern, dass ihr da auch irgendwie was angetan wurde, was passiert ist und dass sie aber eben irgendwie da rausgekommen ist. Also das ist für sie natürlich irgendwie auch, also wie du meinst, irgendwie so ein Zeichen von einem Kampf ist, den sie gewonnen hat, ultimativ. Und wenn es auch nur der Kampf gegen das Leben ist.
Ja, ja.
Oder gegen den Tod vielmehr.
Ja, das ist schön gesagt. Kampf gegen den Tod, ja.
Deshalb, also dadurch, dass es bei mir sowas ausgelöst hat, bin ich auch automatisch davon ausgegangen, dass es bei Rhaenyra eben auch was auslöst.
Also so oder so, wir sind uns ja einig, sie sind auf Augenhöhe. Und das sorgt ja auch dafür, dass sie nicht einfach abhaut, sondern sich umdreht nach, jetzt muss ich kurz nochmal nachgucken, Sir Eric. So, wir hatten übrigens die Diskussion, da warst du ja jetzt nicht da beim Quadrataugen-Podcast, da könnt ihr es gerne nochmal hören. Wir hatten da die Diskussion, wer nochmal wer ist und wie man es ausspricht. Also für uns klingt ja irgendwie, also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, es heißt schon Arik und Eric, aber auch ich betone das A schon zu stark. Es wird ein bisschen weniger gefühlt betont im Englischen von Native Speakern, deswegen klingt es schon wieder fast gleich. Und ich habe mir jetzt eine Eselsbrücke gebaut. Die eine Hälfte davon ist von Fabian, die finde ich sehr gut. Arik mit A kämpft auf Seite von Aegon dem Zweiten, der mit A
und
anfängt.
Und von Alicent.
Und Alicent, stimmt. An Alicent habe ich gar nicht gedacht. Ich habe an Aegon gedacht. Aber stimmt, Alicent macht noch fast mehr Sinn. Das ist eigentlich die bessere Eselsbrücke. Ach, verdammt.
Nee, egal, weil
E und Eric habe ich mir jetzt gemerkt, dass Eric für Emma Darcy kämpft. Ich musste jetzt den Schauspielernamen ranziehen. Aber so kann ich mir die Brücke bauen.
Aber das ist eh doch bei Rhaenyra schon drin.
Ja, bei Rhaenyra. Also das ist der vierte Buchstabe da drin. Das zählt ja. Nee, dann nehme ich einfach Emma Darcy und dann, okay, das kann ich mir merken. Eric Emma, Arik Aegon oder Arik Alicent. Geht beides. So, das ist das eine, wie man sich's merken kann. Aber im Kampf selber, und das war jetzt die Diskussion, die wir hatten, welcher der Brüder ist am Ende übrig? Und ich schäme mich, dass ich es falsch gesagt habe.
Eric mit
natürlich
E, oder?
Eric. Du hast recht. Du hast so recht. Und wir waren ja kurz, also wirklich morgens, Montagmorgens haben wir das aufgenommen. Und ich hatte zwar die Folge schon vorher gesehen, aber ich hatte sie jetzt nicht mehr im Kopf. Und ich habe sie parallel noch hier so aufgehabt. Und da haben wir noch so nachgeschaut. Ja, also eigentlich wegen der Verwundung am Bein, das ist ja eindeutig Eric, dem das passiert. Und da der mit der Wunde am Bein aber stirbt, muss ja Arik übrig geblieben sein, auch wenn Rhaenyra ihn dann Eric nennt. Und das war natürlich Quatsch, weil was ist uns entgangen in dem Moment, dass im Kampf selbst Eric auch verletzt wird am Bein. Auch hier eine bewusste Spiegel, so dass wirklich der Zuschauer komplett verwirrt ist. Du denkst erst kurz, okay, der Schnitt am Bein, alles klar, dann kann ich als Zuschauer, als allwissender Zuschauer, weiß dann wenigstens, wer der Echte ist. Und dann kannst du aber auch in dem schnellen Schnitt den Moment verpassen, dass der andere Bruder auch denselben Schnitt kriegt.
Aber das ich meine, Arik wurde da hingeschickt, um Rhaenyra umzubringen. Wenn er den Kampf gewinnen würde, würde er doch, bevor er sich selbst tötet, Rhaenyra umbringen.
Oder, das war ja mein Punkt eher, er hat diesen Moment der Läuterung, weil jetzt habe ich meinen eigenen Bruder umgebracht. Was macht das alles überhaupt für einen Sinn? Ich bringe mich auch um. Ich bin sogar der Überzeugung, wenn Arik den Kampf gewonnen hätte, er hätte nicht seine Mission zu Ende geführt, aus Gefallen an an Kristen Cole. Ne? Wir wollen ja nicht den echten Schauspieler mit der Figur verwechseln. Nicht aus Liebe zu Kristen Cole bringt er Rhaenyra um und dann sich selbst. Das glaube ich halt nicht. Also ich glaube, wenn Arik überlebt hätte, hätte er entweder sich auch selbst umgebracht oder versucht, Rhaenyra umzubringen, aber da hätte er nicht diesen Selbstmord begangen. Also entweder das eine oder das andere passiert mit ihm.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich nicht ausschließen würde, dass Arik das dann am Ende durchgezogen hätte, weil ich meine, er ist halt einfach irgendwie sehr pflichtbewusst. Mhm. So, und das ist der Grund gewesen, warum er da hingeschickt worden ist. Und ich glaube, aber die Geschichte macht so rum halt einfach viel mehr Sinn, dass halt Arik derjenige ist, der dann nicht weiterleben kann, weil er hat jetzt die Gefahr gebannt. Mhm. Aber das ist too much.
Ja, er hat seine Pflicht erfüllt.
Ja.
Und es wird halt dadurch ganz eindeutig, und das habe ich halt überhört, darauf hatte ich nicht gedacht, Arik, der am Ende überlebt, adressiert Rhaenyra mit Your Grace.
Your Grace.
Das hätte ja Arik nicht gemacht.
Das ist eindeutig.
Es ist mir aber auch erst aufgefallen, weil im Interview Ryan Condal das gesagt hat. Oder Sarah Hess, einer von beiden. Aber adressiert doch mit Your Grace. Für uns war das eindeutig. Und ich dachte so, ah, fuck, stimmt. Ich war wirklich so am Überlegen und wo, wie, was. Und ich glaube, Fabian war noch zusätzlich verwirrt, weil im Untertitel der falsche Arik steht. Sie sagt Arik, aber unten steht Arik im Untertitel. Also entweder, echt? Also es kann auch sein, dass sie das wieder geändert haben oder dass es auch nie war. Keine Ahnung. Aber das hat dann Fabian in dem Moment auch verwirrt, ne? Dass sie Arik sagt, aber Arik da steht. Das kann ja als Fehler passieren oder dass man es falsch gelesen hat. Fand ich alles sehr interessant, aber ich die Diskussion ist, erübrigt sich.
Es ist ja ich weiß nicht, wo ihr eure Augen habt. Ich hätte das sofort aufklären können. Hätte sofort sagen können, nee, Leute.
Jetzt ganz ist es immer falsch, ehrlich. Bei GigaTV Mac auf YouTube und als Podcast überall zu hören, die Quadrataugen. Aber wenn ihr die Diskussion nicht verpassen wollt, hört doch da mal rein oder schaut da rein. Viel wichtiger ist ja, wofür das steht. Warum hat das George R. R. Martin sich ausgedacht? Du kannst nicht viel gleicher sein als mit zwei genetisch gleichen Menschen. Eineiige Zwillinge sind ja genetisch gleich, sie sind nicht komplett gleich, Fingerabdrücke sind anders und so. Aber es ist wie, als wenn der eine ein Klon von dem anderen wäre. Die DNA ist dieselbe. Und viel näher kannst du da nicht ran. Sie haben die gleiche Uniform, sie haben das gleiche Pflichtverständnis, sie haben sich halt nur jeweils für die andere Seite entschieden. Das ist der freie Wille, der bei den beiden noch ist, aber die waren ja nicht auch so weit voneinander entfernt. Das hätte genauso gut andersrum sein können. Es wird ja in der Folge auch adressiert. Er sagt ja selber, also Sir Arik sagt, was hätten wir denn tun sollen? Wir haben der Familie unsere Loyalität geschworen und diese Familie zerstreitet sich jetzt.
Ja, so, ja. Und, aber ich find den Moment so geil, wo Arik sich halt entscheidet, irgendwie so, ne, ich hau jetzt hier ab, weil er guckt irgendwie so runter, irgendwie Arik ist da irgendwie im Kampf irgendwie mit Aegon, ist irgendwie immer noch total irgendwie besoffen und keine Ahnung was, er guckt da so runter irgendwie von der Septa, schaut sich die ganze Scheiße an und denkt sich nur so, I'm out of here.
Stimmt, so ist das passiert.
Das ist immer noch mein, ist finde ich, das ein legendärer Moment von ihm.
Ja, er hat auf dem Casting also gepasst mit den Zwillingen und so. Ich bin froh, dass sie ja keinen Kameratrick angewandt haben oder sowas, sondern dass sie wirklich einfach zwei Zwillinge gefunden haben, die auch die ganze Choreo selber gemacht haben. Also, um auf das Gleichnis zurückzukommen, viel ähnlicher könnten sie sich nicht sein. Es wird sogar in der ersten Folge noch mal ganz genau etabliert, dass sie sogar die gleichen Aufgaben haben. Der eine steht halt an der roten Feste und guckt, was passiert und gibt den Ballisten Befehle. Ah, das ist Vega, alles gut. So, wofür war sonst die Szene da, als nur dafür zu zeigen, was er so tut? Und gleichzeitig sehen wir, wie sein Bruder auch die Grenze, die Seeblockade kontrolliert. Die machen im Prinzip dasselbe. Sie haben die gleichen Klamotten an, sie machen dasselbe, sind auch nicht auf die Idee gekommen, dass eine sich wenigstens die Haare schneidet, damit genau sowas nicht passieren kann. Hätte man ja, also, oder? Hätte man ja auf die Idee kommen können.
Ich frage mich, warum er immer noch den Mantel auch trägt und so, ne? Weil man hätte ja jetzt auch sagen können, okay, ja, aber ich meine, gut, auf der anderen Seite, Black Council ist natürlich auch irgendwie, sagt ja irgendwie, okay, wir sind legitim so und dementsprechend haben wir natürlich auch die gleiche Struktur um uns rum.
Ja, ja, die gleiche Struktur und die gleichen Klamotten, das verstehe ich. Genau. Aber dass sie nicht von Anfang an gesagt haben, okay, Sir Arik, rasier dich jetzt bitte und nimm die Haare weg. Weil wir wissen ja sonst nicht, wenn dein Bruder hier reinmarschiert. Auf die Idee hätte man kommen können, aber es sind ja auch alles keine erfahrenen ich muss mal an die erste Folge denken von House of the Dragon, dass selbst ein Daemon Targaryen, der ja sehr gefürchtet ist, auch nicht mehr getan hat, als die ganze Zeit Turniere zu machen.
Ja, ja.
Also das, was die wie immer weise Rhaenys ja immer gesehen hat, das sind auch nur Kinder, die spielen.
Das stimmt, aber ich meine, man darf nicht vergessen, dass er dazwischen ja jahrelange Schlachterfahrung hat.
Ach, er war doch Schlachterfahrung. Was hat er denn gemacht? Ach so, Stepstones waren ja.
Die Stepstones, ja, waren dazwischen.
Die waren ja dazwischen, ja. Ja. Nicht Stepstones habe ich jetzt nicht gedacht. Aber bis dahin war er ja auch nicht.
Ein Turnierkämpfer, ja.
Ist es normal, dass sie diesen Fehler machen? Wenn man jetzt super alles logisch durchdenkt, hätte man draufkommen können. Aber es geht ja um die Symbolkraft dahinter.
Ich glaube, das ist ja auch das, worauf die Serie hinaus will, dass die alle nicht besonders smart sind, dass die alle Fehler machen.
Dass sie alle nicht miteinander reden genug.
Die reden nicht miteinander. Die sind alle jetzt auch nicht die Oberschlausten, die halt wirklich irgendwie... sorry, meine Katze hat eine Wespe gefunden, das ist nicht gut. So, apropos Kampf. Die sind alle nicht die Schlauesten, so irgendwie, dass sie jetzt irgendwie so das alles irgendwie sofort durchblicken und halt irgendwie strategisch irgendwie so total die krassen Masterminds sind. Und das ist ja der Grund, warum das alles so irgendwie böse eskaliert, ja, weil es alles nur Menschen sind.
Ja. Und der Moment, als, wer war es denn jetzt? Arik auf Arik einprügelt. Ich musste gerade überlegen, wer prügelt jetzt gerade auf wen ein? Also, dass der eine schon in der Ecke liegt und der andere auf ihn draufschlägt. Das, was er sagt, könnte auch der andere sagen. Die Argumente sind dieselben. Also für, du hast dich abgewandt, du hast dich der anderen Seite angeschlossen und so weiter. Du verrätst uns beide. Das trifft sowohl auf den einen als auch auf den anderen zu. Also es zeigt auch noch, wie das Motiv von beiden Seiten austauschbar ist. Es müsste nie zu dieser Spirale kommen, aber erstmal in diese Spirale reingekommen, kommen sie da natürlich auch nicht mehr raus. Und Arik kommt auch nicht aus seiner Rolle raus. Er musste seinen eigenen Bruder umbringen. Und das fand ich so im Nachhinein ganz clever, weil er sich umgebracht hat. Auch da, die Überlieferung ist ja unterschiedlich, ne? Sind Arm in Arm gestorben, weil sie sich gegenseitig abgestochen haben. Oder Arik ist Tage später an seinen Wunden gestorben. Und die Wahl, die sie hier für die Serie getroffen haben, das ist das eine Mal, dass er für sich selbst eine Entscheidung trifft. Beide handeln bis dahin pflichtbewusst. Er hat seine Pflicht erfüllt, der andere hat versucht, seine Pflicht zu erfüllen, soweit es ging. Und in dem Moment, wo seine Pflicht erfüllt ist und er das Schlimmste getan hat, was er hätte tun können, er ist ein Kinslayer, also genau das, was man Rhaenyra the Cruel, wie die Folge ja heißt, auch vorwirft. Genau das ist er selber geworden. Und jetzt trifft er zum ersten Mal selbst eine Entscheidung. Und die ist dann halt in dem Fall der Selbstmord.
Aber er ist, also sein Bruder ist ja der Kingslayer. Also der.
Nee, wenn er seinen Bruder umbringt, ist er Kinslayer.
Kinslayer,
also Kind, ja. Nicht King. Phonetisch sehr ähnlich. Ist ja typisch Game of Thrones. Weil Kinslayer ist ja das Schlimmste, was es gibt. Und deswegen ist auch die Beleidigung Kingslayer für Jaime Lannister besonders schlimm. Weil er es ja schon impliziert, dass er zu den Schlimmsten gehört.
Das ist, ja, das stimmt.
Queenslayer wäre der andere gewesen, wenn er es geschafft hätte. Deswegen.
Ja. Das stimmt.
Ja, aber ja, am Ende war genau das und das macht alles so tragisch. Und weil es aber immer noch in der Game of Thrones Welt ist, enden wir trotzdem mit Sex. Aber wie gesagt, ich finde das halt sehr interessant, die Richtung, in die sich Cole und Alicent bewegen, weil das der erste, gefühlt für mich, erste ehrliche Moment zwischen den beiden war, den ich bisher gesehen habe. In den gleichen Gemächern, in denen Cole ja mit Rhaenyra zum ersten Mal geschlafen hat. Ne? Also es ist ja wirklich. Und das war ja auch ein ehrlicher Moment von sowohl von Rhaenyra als von ihm. Also das spiegelt das auch so ein bisschen wieder, wie Alicent und Rhaenyra, wie sie sich am Ende dann doch ähneln.
Ja, und vor allen Dingen, also man darf ja auch nicht vergessen, dass, also ich finde, da sind halt so viele Ebenen drin, ne? Weil du hast auf der einen Seite die ganze Zeit Alicent, die halt irgendwie gezwungen ist, irgendwie mit ihren Pflichten nachzukommen als Frau, Ehefrau, irgendwie als viel zu junge Frau, die an einen alten Mann verheiratet worden ist, die von ihrem Vater da irgendwie hingezogen worden ist, also die einfach in ihrem Leben viel zu viel mit alten Männern zu tun hatte. Und die absolut keinen Spaß beim Sex hat und das ja einer der großen Gründe ist, warum sie Rhaenyra, also der Bruch zwischen Rhaenyra und Alicent ist ist Sex im Grunde genommen. Weil Rhaenyra sich traut, das zu machen. Mhm. Ja, also sie traut sich mit Männern einfach zu schlafen. Und das aus einem reinen persönlichen Lustgefühl heraus, weil sie es irgendwie kann. Und das kann ihr Alicent ja überhaupt gar nicht verzeihen. Und ich finde es halt so interessant, wie sich das jetzt halt einfach gewandelt hat. Ne? Mhm. Also, dass jetzt eben Alicent diejenige ist, die auf einmal diese auch Freiheit irgendwie hat, weil sie jetzt halt irgendwie auf einmal in einer Position ist, wo sie das haben kann, wo keiner mehr so genau hinschaut, wo sie nicht irgendwie unter der Lupe irgendwie steht. Und gleichzeitig, was es natürlich auch mit ihr macht, weil ich meine, genau die zwei, genau die beiden sind diejenigen gewesen, die Rhaenyra aufs Tiefste dafür verurteilt haben. Und das ist natürlich total heuchlerisch.
Ja.
Und das wissen auch, also zumindest Alicent weiß das. Mhm. Ich glaube, Cole weiß das zwar, aber will das nicht wahrhaben.
Ja, genau.
Und Alicent weiß das halt ganz, ganz genau. Und ich glaube, dass das halt auch so spannend ist irgendwie, weil also wie das in der Beziehung zwischen den beiden Frauen jetzt eben auch nochmal so weitergeht, ne? Also weil das diese neue diese persönlichen Entwicklungen, die sie beide irgendwie durchführen, ne? Wo sie jetzt irgendwie, Rhaenyra ist jetzt halt eben die Mutter, die sich halt irgendwie vor allen Dingen irgendwie sorgt. Alicent ist jetzt auf einmal freier. Im nächsten Zusammentreffen zwischen den beiden wird das spannend, finde ich.
Ja. Und dabei also belassen wir es jetzt auch als.
Ist es kein Spoiler oder so? Ich glaube einfach, das nächste Mal, wenn sie sich treffen würden, wird das spannend.
Das wäre ja komisch, wenn sie sich nicht mehr treffen würden. Das wäre so antiklimaktisch, ja. Ja, wenn sie nie wieder begegnen.
Ich hoffe, die treffen sich noch häufiger jetzt. Weil ich will das weiter natürlich sehen. Und ich meine, selbst wenn sie sich nicht treffen, spielt das natürlich immer noch weiter eine Rolle, weil irgendeine Kommunikation zwischen den beiden wird ja die ganze Zeit irgendwie noch stattfinden. Und selbst wenn das über "Ich habe deinen Bruder umgebracht" stattfindet.
Aber da sind wir uns ja einig, das war eine der großen Stärken dieser Folge, dass durch Schnitt und durch Kameraeinstellungen die ganze Zeit miteinander kommuniziert haben.
Ja.
Diese zwei Handlungsstränge, diese zwei Protagonisten.
Ja, ja. Also es ist auch immer schon so gewesen.
Ja.
Die beiden werden immer miteinander gegenübergestellt.
Aber es waren in der Folge schon stärker als sonst. Also wirklich gesagt, wirklich genau das Gleiche mit den Augen,
ja,
und so. Genau den gleichen Schlafgemächern Sex haben mit Cole. Auch noch ähnlich leidenschaftlich. Ich habe das wirklich auch in meinem Video dann einfach mal dagegen geschnitten. Fand ich so Next Level auch für House of the Dragon, wie stark man auch bildlich die Parallelen einfach zeigt.
Aber in der ersten Folge haben sie das auch gemacht und da haben sie es aber auch noch mal über was anderes gemacht, weil ich weiß nicht, ob dir das
aufgefallen ist. Aber da war es ja nicht so leidenschaftlich. Also ganz am Ende das stimmt, also wo Helena reinkommt. Aber die Szene davor ist ja awkward wie noch was. Also wo sie sich anziehen und sie dann übers Wetter redet. Also noch mehr kannst du ja nicht in einen Dialog Awkwardness, was Unangenehmes reinschreiben, also das Zwischenmenschliche ist noch nicht passt zwischen den beiden, als wenn sie darüber redet, dass es kühl draußen wird.
Naja, aber nee, die Parallele in der ersten Folge ist ja auch, dass Alicent in der ersten Folge wahnsinnig viel spricht und Rhaenyra nur einen einzigen Satz sagt, in der ganzen ersten Folge.
Ja, ja, ach so meinst du.
Sie sagt
das.
Nur,
ja, ja.
"I want Aemon".
Ja,
mehr sagt sie nicht in der ersten Folge.
Ja.
Und Alicent ist ja in der ersten Folge eben genau auch wieder irgendwie der Inbegriff irgendwie von Schuld, weil sie ganz genau weiß, oh nein, mein Tun hat jetzt dazu beigetragen, dass jetzt eben auch Rhaenyra irgendwie leidet und das ist ja ganz schlimm, sie hat ihren Sohn verloren und sie weiß ganz genau, was das auch bedeutet.
Mhm.
Und ich finde, Alicent plappert in der ersten Folge halt einfach sehr viel und ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass sie genau das gegenüberstellen wollten, ne? Dass Rhaenyra da einfach irgendwie so total in Trauer verkrampft und Alicent in sich irgendwie in sowas hingibt, von okay, ich muss jetzt irgendwie was sagen, ich muss das jetzt hier irgendwie auflösen.
Ja, absolut. Dann würde ich jetzt auch den Podcast langsam auflösen. Jetzt haben wir wirklich über fast alles gesprochen, was man hätte sprechen können. Laura, vielen Dank, dass du da warst. Das hat mich sehr gefreut.
Dankeschön.
Und ich habe recht behalten. Ich habe deine Perspektive gerade gebraucht für heute, also gerade für heute, gerade für diese Folge. Wenn man noch mehr von deinen Perspektiven hören und sehen will, wo kann man das denn?
Bei den Quadrataugen, dem Podcast, bei dem Marco auch sehr häufig zu Gast ist.
Ja, ich glaube, einmal im Monat Minimum, ne? Ich glaube, einmal im Monat
bist du da.
Alle vier Wochen bin ich da. Und ich war letztens da und du bist zuverlässig auch bei allen House of the Dragon Besprechungen da, also bei fast allen. Bist
ich bin jetzt, alleine. Genau, ich war jetzt nur am Montag nicht da, weil ich da Urlaub hatte. Ansonsten bin ich jetzt aber eigentlich eingeplant für die nächsten Folgenbesprechungen. Und genau, wir veröffentlichen im Moment jede Woche, immer schon am Montag. Wir sind richtig, richtig schnell.
Early Bird. Ey, so early war ich noch nie mit Game of Thrones oder House of Dragon Content, als das eine Mal, wo ich im Quadrataugen-Podcast war und ich den ja nicht selber produzieren muss, wenn ich nur da sitze.
Ich kann dir sagen, wir haben da einen krassen Schlachtplan entwickelt, schon vor 3 Wochen, haben das alles durchgetaktet und durchgeplant und sind immer am Montag irgendwie spätestens um 18 Uhr am Start. Genau, und ansonsten veröffentlichen wir immer alle 2 Wochen. Und genau, und wer irgendwie keine Lust hat auf House of the Dragon, sondern auch was anderes, also, dann hättest du wahrscheinlich bis jetzt nicht durchgehört, liebe Zuhörerin oder lieber Zuhörer. Aber falls du doch noch dran bist und willst noch was anderes rein, Lisa und ich haben zum Beispiel einen 2,5-Stunden-Epos über Bridgerton veröffentlicht vor 2 Wochen.
Ich hab's gesehen, ich kann mir das nicht anschauen, aber ich habe euch privat schon über Bridgerton abnörden gehört. Und eine Mangelung eines besseren Wortes als abnörden.
Es war wirklich, aber es war wirklich lustig. Weil es waren wirklich, es sind 2,5 Stunden. Wir haben das aufgeteilt, weil ja Teil 1, Teil 2 von der neuen Staffel. Und es war wirklich, also wir waren beide auch ein bisschen irgendwie überwältigt davon, wie lang das geworden ist und haben dann auch am Ende irgendwie gesagt so, ey Leute, wenn ihr jetzt noch dran seid, herzlichen Glückwunsch, dann wollen wir von euch hören. Und das haben uns ein paar Leute geschrieben und gesagt, nö, ich bin immer noch dabei, ich höre noch. Das fand ich mega.
Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, die Quadrataugen heißt der Podcast und auf YouTube als GigaTV Mac. Genau. Da findet ihr uns dann auch. Dann gibt es auch mittlerweile als Vidcasts, also auch die Game of Thrones Besprechungen, dann könnt ihr Laura auch sehen. Abonniert das gerne, teilt das gerne, liked das gerne und vielen lieben Dank, dass du da warst, Laura. Es war mir immer ein inneres Blumenpflücken, mit dir über die Welt von Game of Thrones zu reden, wie sonst auch immer. Das machen wir ja schon seit Jahren auch privat. Ich glaube, seit, lass mich mal lügen, nicht lügen, 2017? Irgendwie sowas? Also schon seit Jahren.
Kommt hin.
Okay. Also, okay, vielen Dank. Ich habe kein besseres Schlusswort vorbereitet, als ich sag jetzt was und du sagst die Antwort darauf. Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.